viele, die chronische Schmerzen haben, die müssen erstmal lernen, dass die Schmerzen nicht schlimm sind. Also einfach diese Angst und diese Panik vor diesem Schmerz verlieren. Mhm. Und dann einfach lernen, okay, was geht denn trotzdem, trotz Schmerz? Weil nur weil du Schmerzen hast, heißt es nicht, dass du nichts machen kannst.
Ja.
Und die müssen quasi lernen, dass sie belastbar sind, trotz des unangenehmen Gefühls.
Die meisten von uns hatten schon mindestens eine Laufverletzung. Und wenn du dazugehörst, kennst du bestimmt den Spruch "Come back stronger". Aber wie müsste so eine Laufpause und Reha aussehen, damit wir wirklich danach stärker und schneller denn je durchstarten? Und ganz wichtig, wie vermeiden wir es, in den Teufelskreis der Wiederverletzung zu geraten? In dieser Folge sprechen wir mit Andrea Guseva, aka The Andy G, Lauftrainerin und Expertin für Return to Run. Wir erfahren, welche Fehler ihrer Erfahrung nach der Hauptgrund für Laufverletzungen sind und warum einige davon chronisch werden. Kleiner Spoiler an der Stelle, die Ursachen sind nicht immer mechanisch, sondern ganz oft psychologischer Natur. Gleichzeitig sagt Andy ganz klar, keine Panik vor Schmerzen. Die sind nichts, wovor wir Angst haben müssen. Und Laufen komplett ohne Schmerzen ist ein Mythos. Deshalb, egal ob du gerade verletzt bist oder kerngesund, in dieser Folge lernst du einen produktiveren Umgang mit Schmerz und Strategien für langfristig verletzungsfreies Laufen. Und damit ganz viel Spaß mit Andy und mir, Elliot von Achilles Running. Hallo Andy, willkommen zurück bei uns im Studio. Wie geht's dir?
Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Mir geht's richtig gut.
Ja, das freut mich.
Richtig gut.
Also gut hergefunden im Scheißwetter da draußen.
Ja, ich habe es natürlich 16.30 Uhr Montag, Stau, aber nee, mir geht's richtig gut, dem Wetterumständen entsprechend.
Ja, wir nehmen gerade in einer sehr grauen Jahreszeit auf.
Ja, ich hatte tatsächlich gestern und auch heute eine Unterhaltung mit einem Freund und Kollegen von mir, weil wir beide dazu tendieren, viel zu pushen und immer mehr zu wollen, immer mehr machen zu wollen. Und wir beide waren irgendwann so, Moment mal, es ist November.
Ja.
So, kein Lebewesen in der Natur. Das entscheidet sich jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich pushen muss. Jetzt muss ich meine Beine in die Hand bekommen. Ja. Sondern alle bereiten sich so auf Winterschlaf vor.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch so das, was ich mir diese Woche vorgenommen habe. Mal so slow down.
Ein bisschen
so
entschleunigen.
Ein bisschen entschleunigen. Ja. Mal irgendwie so um 12.30 Uhr unter der Woche einfach mal ein Buch lesen im Café.
Ja. Voll schön. Aber weißt du, diesen Gedanken habe ich auch immer bei den ganzen Neujahrsvorsätzen. Ich denke mir auch immer so, im Januar ist auch ein schlechter Moment eigentlich, um was Neues anzufangen. Ja. Das Wetter ist furchtbar in Berlin. Also wir sitzen ja beide in Berlin.
Ja.
Also wer hat die Motivation, da irgendwie was Neues fürs Leben anzufangen? Also
ja,
fühle ich.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee. Aber nee, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch sehr gut. Ich habe schon vorhin gesagt, ich bin noch gesund. Ich hoffe, so geht's auch weiter bis zu den Feiertagen, bis durch die Feiertage. Deshalb, ja, ich freue mich auf die Folge auf jeden Fall. Wir haben 2024 habe ich nachgeschaut, unsere letzte Folge aufgenommen.
Wirklich?
Ist tatsächlich schon über ein Jahr her. Und damals ging es ja ums plyometrische Training. Also so eine richtige Trainingsfolge haben wir da gemacht. Genau, und jetzt sind wir hier für eine ganz andere Folge. Ist zwischenzeitlich irgendwas bei dir passiert, wovon du berichten möchtest? Vielleicht so ein bisschen Trainingsupdates oder auch, ich habe gesehen, du hast jetzt deinen eigenen Podcast. Kannst du ja mal ein bisschen erzählen, was seitdem so bei dir abging?
Boah, soll es eine eigene Folge werden, was bei mir im letzten Jahr abging? Also nein, bei mir ging sehr, sehr viel im letzten Jahr ab. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so seit einem Dreivierteljahr ich anfange, die Früchte der Arbeit zu ernten, für die ich arbeite, seit ich 10 bin vielleicht. Also seitdem ich trainiere und mich mit Sport beschäftige oder zu wissen, wo es hingeführt hat. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Podcast gestartet, Beyond Strides, was so ein bisschen ein Tool für mich ist, um meine Gedanken über Training, Reha, Bewegung, diese ganze Szene rauszubekommen, die länger sind als 30 Sekunden.
Ja.
Aber auch, um mit Leuten zu sprechen, die oft auch gar nicht unbedingt eine Bühne bekommen. Also jetzt gar nicht Leute, die viel Reichweite haben oder so. Also klar, wenn ich eine Person finde, die ich spannend finde, die viel Reichweite hat, spreche ich auch gerne mit der. Darum geht's nicht. Aber mir geht's vor allem wirklich mit ForscherInnen, die über bestimmte Dinge forschen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine, die misst Gehirnwellen an Leuten, die draußen sind. Und die misst quasi, die versucht rauszufinden, was passiert mit dem Gehirn in der Natur.
Super spannend.
Und die ist halt wirklich Wissenschaftlerin in Colorado. Die hat eigentlich nichts mit Podcasten oder der Öffentlichkeit zu tun.
Gut, dass du sie erwischt hast.
Ja, das war nicht so leicht.
Ja.
Und dafür will ich den Podcast eigentlich nutzen. Einfach Leuten, die wirklich gute Arbeit machen, die wirklich super spannende Sachen machen, denen einfach eine Bühne geben, damit sie mal darüber sprechen können.
Ja, ich finde das
irgendwie voll die schöne Ergänzung, weil du nimmst ja auf Englisch auf. Das heißt, du hast da auch ForscherInnen, die halt eben nicht nur Deutsch können. Da deckst du dann natürlich auch nochmal ein Spektrum ab, was wir zum Beispiel eigentlich nicht bedienen, weil wir natürlich nur mit deutschen GästInnen sprechen. Deshalb ganz cool. Ich habe da auch schon viel reingehört und finde ich sehr schön, sehr gelungen.
Genau, das läuft eigentlich auch ganz gut. Da nehme ich auch morgen schon wieder die nächste Folge auf. Mhm. Haben wir vorhin schon gesprochen über das Podcasten. Ansonsten, ich habe ein Gym aufgemacht, zusammen mit einem Partner in Berlin-Kreuzberg, das Back-to-Back-Gym. Cool. Und das ist quasi unser Zuhause für Training, Reha, wo wir mit unseren KlientInnen arbeiten, wo wir selber trainieren, wo wir uns über Training und Bewegung und Reha austauschen. Und wir haben auch zusammen ein paar Online-Produkte, also quasi Trainingspläne für Leute, die mit uns nicht eins zu eins arbeiten können oder wollen oder die einfach nur gutes Training brauchen, rausgebracht. Und da wird auch jetzt in Zukunft noch ein bisschen mehr kommen.
Ja.
Und haben uns quasi so ein kleines Trainingszuhause geschaffen.
Das war schön.
Ist richtig, richtig schön. Ich meine, wir waren davor beide eingemietet in öffentlichen Fitnessstudios. Und das ist auf jeden Fall ein anderer Vibe, wenn man morgens so reinkommt, die Tür aufmacht, man macht sich erstmal seine eigene Musik an, man macht sich erstmal einen Kaffee.
Geil, man hat seine Ruhe.
Man hat seine Ruhe. Man muss nicht 30.000 Stunden nach Geräten suchen oder Equipment suchen. Keine komischen Leute, die mit Fäusten die Wand punchen. Es ist wunderschön. Oh Gott, schön. Ja, öffentliche Gyms ist wild. Und vor allem auch in dem, was wir machen. Also ich habe mich mehr und mehr in Richtung Reha spezialisiert. Also ich arbeite jetzt eigentlich fast ausschließlich nur noch mit SportlerInnen, die im Bereich Verletzungen und dann Return to Run oder Return to Play sind. Die quasi vielleicht, entweder haben sie sich akut verletzt, sind mit der Physiotherapie durch, aber zwischen dem, was sie machen können und dem, was sie machen wollen für ihren Sport, sei es Laufen, Triathlon, Fußball, Tennis, was auch immer, da klafft einfach noch eine riesige Lücke an Kompetenzen und Kraft und verschiedenen Kapazitäten, die sie brauchen, die klassische Physiotherapie einfach nicht in dem Rahmen abdeckt. Und da habe ich mich mehr und mehr drauf spezialisiert. Und ich denke, dazu werden wir heute auch noch sehr, sehr viel sprechen.
Genau, so ist es.
Das Announcement ist noch nicht fertig, aber ich habe gerade mein allerletztes Unimodul angefangen. Das heißt, dieses Kapitel wird auch endlich abgeschlossen nach sehr vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, ich will auch gar nicht nachziehen. aber ich habe meine Masterarbeit geschrieben.
Sehr schön.
Das heißt, das ist dann auch irgendwann over.
Ja. Ja, top.
Genau.
War schön zu laufen.
Ja, auf jeden Fall. Also Selbstständigkeit, voll in die Selbstständigkeit rein.
Ja, voll gut. Ich meine, du hast jetzt gerade schon angesprochen, Reha wird auch dieses Mal unser Thema sein. Du bist da sehr, du bist auf hohem Level da unterwegs, bist heute unsere Expertin zu dem Thema. Wir wollen uns ja das Konzept Comeback Stronger heute so ein bisschen anschauen, beziehungsweise vielleicht auch hinterfragen, ob das ein Mythos ist oder ob wir tatsächlich durch Laufverletzungen stärker wieder ins Training einsteigen können oder ob wir andere Lehren daraus ziehen können. Ne? Also je nachdem, wir werden die Antwort dann im Laufe der Folge wahrscheinlich erfahren. Vielleicht fangen wir dann auch gern gleich mal mit deiner Einschätzung zu diesem Mythos oder zu dieser Behauptung an. Wenn du im Kontext Laufverletzungen hörst, come back stronger, was denkst du dann? Also siehst du da Potenzial oder auch Gefahr?
Auf jeden Fall, ich sehe da Potenzial, weil viele LäuferInnen-Verletzungen eher so ein Load-Issue sind, dass Menschen einfach und deren Gewebe ein bisschen underprepared, unterbereitet,
keine Ahnung.
Underprepared ist für den Load, den sie beim Laufen halt dem Gewebe zufügen. Und ein wirklich sehr, sehr gutes Reha-Programm, was im Endeffekt eigentlich ein sehr gutes Krafttrainings- und plyometrisches Trainingsprogramm ist, angepasst an die Verletzung, führt erstmal dadurch, dass diese Kapazitäten geschaffen werden, dass aber sehr, sehr oft noch viel mehr Kapazitäten geschaffen werden, als davor vorhanden waren und die Person halt wirklich stärker und resilienter und kompetenter aus der Reha rauskommt, sowohl körperlich als auch mental. Also Reha-Schmerzen, chronische Schmerzen, akute Verletzungen haben immer einen sehr, sehr großen, eine sehr große mentalen Anteil, wo man sich Fragen stellt von, wer bin ich, wenn ich nicht laufen kann? Was ist überhaupt mein Sport? Wenn jemand zum Beispiel sehr viel in Running-Communities unterwegs ist und da einfach nicht mehr diese soziale Komponente hat, dass sich die Person vielleicht auch einsam fühlt und vielleicht auch nicht mehr als Teil der Community fühlt, dann hin zu, was traue ich meinem Körper eigentlich zu? Also viele Leute, die sich verletzen, werden dann auch erstmal sehr ängstlich und trauen sich gar nichts mehr zu. Und eine Reha ist eigentlich abgeschlossen, wenn auch dieser mentale Part wieder quasi zurück beim Alten ist und eine Person sich auch mental resilienter und antifragiler fühlt.
Okay, also kann man schon sagen, dass eine Laufverletzung einen am Ende Lektionen beibringt, wenn alles gut funktioniert oder so die Reha natürlich auch, wie du sagst, vollumfänglich abgeschlossen wird.
Ich glaube, dass jede Verletzung sehr viele Lektionen beibringt. Also ich muss sagen, meine Verletzungen, und ich hatte einige in meiner Laufbahn als Athletin und jetzt auch Freizeitathletin, wobei ich war lange nicht mehr verletzt, Klopf auf Holz.
Auf jeden Fall.
Das waren so meine größten Lehrerfahrungen, weil man lernt einfach nochmal wirklich selber, indem man wirklich halt fühlt, was passiert, erstmal bei der Verletzung. Du merkst auch, wie du dich psychisch dabei fühlst und welche Gedanken du hast. Du merkst aber auch, wenn du bestimmte Übungen machst oder ein bestimmtes Programm durchziehst, was hilft, was nicht hilft. Wenn du es falsch machst, wirst du danach auch lernen, was du falsch gemacht hast, was nicht hilft. Wenn du dir von Ärzten irgendwelche Spritzen und sonst was aufschwatzen lässt, das kann helfen, das kann aber auch wirklich teilweise sogar Schaden anrichten oder nicht helfen. Oder wenn du sagst, hey, ich bin verletzt, ich mache jetzt einfach 3 Monate gar nichts und dann steige ich wieder ins Laufen ein. Da wirst du zwar nicht comeback stronger von sein, aber du wirst, glaube ich, auch eine Menge lernen, wenn du auch das machst.
Ja, ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst. Die Leute machen ja auch Fehler, ne? Also das ist ja leider das Problem, dass die meisten Menschen, besonders vielleicht bei der ersten Laufverletzung, nicht so dieses super positive Erlebnis meistens haben von die Reha läuft top und danach sind sie stärker als je zuvor. Ne?
Also das ist leider noch sehr selten.
Genau,
tatsächlich.
Richtig. Was würdest du sagen? Kannst du das überhaupt so einschätzen? Was sind so die häufigsten Fehler? Ist es ein riesiger Pool oder fallen dir schon manche Sachen immer wieder auf?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass die meisten Leute gar nicht zuständig sind für ihre, also jeder ist natürlich für seine eigenen Fehler verantwortlich, aber die meisten Leute, ich meine, wenn du eine Verletzung hast, du gehst zum Arzt, zur Ärztin, vielleicht zur Physiotherapie und dann geht halt so eine Tombola los. Wie gut ist diese Person im dich beraten? Und wie gut ist diese Person im dich wieder return to sports bringen? Und wir leben in Deutschland. Ich kenne mich tatsächlich erstmal nur mit dem deutschen Gesundheitssystem aus. Ich wurde noch nicht im Ausland für irgendwas behandelt, glaube ich. Nicht wirklich. Ich habe aber einfach sehr viele negative Erfahrungen an mir selber gemacht, wo Ärzte mir einfach falsche Guidelines gegeben haben oder falsche Behandlungsmöglichkeiten oder einfach nicht genug Behandlungsmöglichkeiten und auch die Physios. Und einer der häufigsten Fehler ist erstmal nichts machen und abwarten. Also
abwarten.
Also es ist kein richtiger Fehler, weil manchmal, wenn du akut verletzt bist, dann kannst du in dem Moment nicht laufen und dann musst du mit dem Laufen abwarten. Aber was bei vielen PatientInnen ankommt, ist, leg dich auf die Couch für 3 Monate und danach bist du magically healed.
Ja, mach gar nichts.
Und dann bist du wieder fein. Und dann machen sie das, haben nach 2-3 Monaten keine Schmerzen mehr, weil sie haben nichts gemacht. Und dann verwechseln sie aber die Schmerzfreiheit in Ruhe mit völliger Heilung. Und denken, es tut nicht mehr weh, ich bin geheilt.
Ja.
Und dann fangen die wieder an zu laufen, haben 3 Monate sich de facto nicht bewegt. Das heißt, deren Sehnen, deren Knochen, deren Gelenke sind anders in ihrer Stärke, weil sie einfach nicht mehr gefordert sind mit hohen Kräften. Dann gehen die wieder ins Laufen rein und dann beginnt oft der ganze Zyklus von vorne wieder.
Ja.
Das heißt, eins dieser großen Fehler ist halt einfach nichts machen. Und der zweite Fehler ist, dann auf Raten des Arztes zur Physiotherapie gehen, die dann vielleicht manuell bestimmte Techniken anwendet und vielleicht auch ein paar bisschen aktive Therapie macht mit so rum durchbewegen, was schon mal am Anfang sehr gut ist. Aber auch da wird wieder die Brücke zum Laufen nicht geschlossen, weil Personen sagen, ich habe schon alles ausprobiert. Ich kriege jede Woche Nachrichten von Personen, die sagen, hey, ich habe alles ausprobiert. Ich war bei der Massage, ich war bei der manuellen Therapie, ich war beim Osteo, überall. Und alles, was sie ausprobiert haben, waren passive Methoden.
Mhm.
Und wenn ich dann frage, was hast du denn aktiv gemacht? Ja, ich war mal bei der Massage.
Mhm.
Dann bin ich so, die Massage, davon wirst du nicht stärker.
Ja.
Davon wirst du nicht besser. Das kann helfen. Manuelle Methoden können sehr, sehr gut helfen, vor allem am Anfang, weil sie das Nervensystem entspannen und dadurch auch diesen Schmerzreiz erstmal dämpfen. Das heißt, Schmerz ist sehr multifaktoriell und Schmerz kann entweder sein, dass du halt eine akute Verletzung hast. Es kann aber auch sein, dass wenn du vor allem chronische Schmerzen hast, dass dein Nervensystem einfach so angespannt ist und diesen Schmerz quasi antizipiert und deine Muskulatur so dicht wird, dass du da erstmal Ruhe reinbringen musst, um überhaupt beladen zu können. Das heißt, diese ganzen manuellen Techniken, Cupping, manuelle Therapie, Dry Needling, was auch immer, die sind super gut, um das Nervensystem zu beeinflussen, damit du danach beladen kannst.
Okay.
Allerdings passiert dieser Beladenschritt oft einfach nicht.
Verstehe.
Also die hören da auf und dann denken die, ja, jetzt bin ich schmerzfrei, jetzt bin ich geheilt, jetzt kann ich wieder laufen. Und wenn du läufst, wenn du rennst, je nach Geschwindigkeit, muss dein Körper mit 3 bis 9-fachem deines Körpergewichtes pro Schritt, der jetzt nicht so lang dauert, aber trotzdem, dealen. Und von nichts machen auf dem Sofa, ein bisschen manueller Therapie, vielleicht ein paar Übungen mit so einem Terraband, was halt 5 Kilo sind, 10 vielleicht, wenn du ein dolles Band hast, zu 6-mal deines Körpergewichts aushalten. Und zwar nicht nur für einen Schritt, sondern sagen wir, du machst 160, 170 Schritte die Minute, gehst dann 30 Minuten laufen. Ich kann das jetzt nicht im Kopf rechnen, aber es sind sehr viele Schritte.
Ja.
Das ist einfach ein riesengroßes Delta, was da zwischen, ja, wie bereit du bist und wie bereit du sein solltest, ist.
Ja.
Und das sind halt, ja, die größten Probleme, die ich immer sehe.
Also entweder auf Level 0 festsitzen oder auf Level 1 so ein bisschen.
Richtig.
Ne? Und
richtig.
Weiter geht's dann quasi.
Richtig. Und dann gibt es natürlich auch die Spezialisten am anderen Ende des Spektrums.
Ah ja. Wollen wir auch nicht auslassen.
Richtig.
Ja.
Die eigentlich Schmerzen so weit ignorieren, bis sie halt wirklich komplett im Gips wahrscheinlich sind, selbst dann noch. Ja. Und dann einfach durchpushen und sagen, das wird schon. Also es gibt Leute, die sind sehr sensibel für Schmerz und interpretieren alles als Schmerz und sind ängstlich. Und dann hast du aber auch Menschen am anderen Ende vom Spektrum, die halt quasi sagen, ich kann da durchpushen, so ein bisschen David Goggins Mentalität.
Ja.
Die dann teilweise Sachen noch schlimmer machen. Also wo sich, ich kenne wirklich viele Leute, die sich selber in zahlreiche Stressfrakturen gelaufen haben.
Ja.
Und zwar nicht nur Schienbein-Stressfrakturen, sondern wirklich so Hüft- oder Beckenknochen-Stressfrakturen.
Ja.
Was wirklich schon krass ist. Also das zu schaffen, mehrmals, ist es schon, also Achievement.
Ja, in irgendeiner Weise auch.
Genau, deswegen, es gibt halt Leute an beiden Enden vom Spektrum, die halt unterschiedliche Fehler machen. Mhm. Gar nichts, zu wenig oder viel zu viel.
Ja, was würdest du sagen, wer landet am öftesten bei dir?
Puh.
Oder Drittel.
Puh. Also ich glaube, bei mir landen schon Leute, die so ein bisschen was wissen, also die zumindest wissen, dass sie was machen müssen.
Ja.
Die nicht sagen, hey, Ars hat gesagt, ich mach nichts, super, ich mach nichts. Ich glaube, die landen gar nicht erst bei mir.
Würde ich auch sagen.
Genau.
Ja.
Ansonsten, ich glaube, ich arbeite mehr mit den High Achievers.
Ja.
Ich glaube, man zieht immer Leute an, die der eigenen Persönlichkeit sehr ähneln.
Hm.
Und so die Themen, die ich habe, das sind meistens auch die Themen, die meine KundInnen haben.
Zu viel Ehrgeiz.
Ja, zu viel wollen, sehr ambitioniert sein. Dann die Frage auch, woher kommt das, dass man immer denkt, man muss mehr machen?
Ja.
Ist das noch gesund?
Ja.
Was ist eigentlich der Glaubenssatz dahinter?
Voll.
Aber ich würde sagen, jetzt gerade sind so 60% High Achievers.
Okay.
Und 40% Leute, die eher zu wenig machen.
Ja.
Genau.
Ja, eigentlich gut durchmischt, kann man sagen.
Ja, schon. Also es ist auch sehr variabel von der Saison, würde ich sagen.
Ja. Und ich meine, unsere Folge wird ja jetzt wahrscheinlich für alle ein bisschen was bereithalten.
Mhm.
Deshalb. Und auch natürlich für diejenigen, die noch gar nicht verletzt waren, aber bei denen es dazu kommen könnte, ist es nicht unwahrscheinlich, sich innerhalb seines Lauflebens mindestens einmal zu verletzen.
Ist auch, ich glaube, was wichtig ist, ist auch einmal zu definieren, was eine Verletzung ist.
Auf jeden Fall. Lass uns das gleich mal machen.
Also, ich glaube, es gibt verschiedene Definitionen. Man hat natürlich die akuten Verletzungen.
Ja.
Also akut, wenn man umknickt, sich ein Band reißt.
Ja.
Es kann aber nicht nur beim Laufen passieren, es kann auch einfach im Alltag passieren. Pech. Also was man wissen muss, ist, man kann Verletzungen nicht vermeiden. Man kann Risiken senken, indem man einfach den Körper resilienter, stärker macht. Aber es kann immer was Dummes passieren und du verletzt dich und du kannst der stärkste und gesündeste Mensch der Welt sein und dir dann trotzdem ein Band reißen.
Ja.
Und dann gibt es einmal so diese Overuse-Verletzungen, viele so Tendinopathien, diese ganzen Sehnengeschichten, wo nichts Schlimmes ist, viele Leute können auch so 5 Kilometer vielleicht laufen, aber wenn die mehr laufen oder so Temposachen machen, dann fängt an irgendwas so zu zwicken und zu zwacken. Ich persönlich würde es gar nicht als Verletzung definieren, ehrlich gesagt.
Spannend.
Es sei denn, jemand hat wirklich so eine krasse Achillestendinopathie, dass du halt kaum auftreten kannst, dann ist es halt wirklich so schlimm. Aber erstmal ist es einfach nur der Körper, der mit dir kommuniziert, hey, hier ist irgendwas im Mismatch. Also Schmerzen, das versuche ich auch all meinen KundInnen immer mitzugeben, sind nichts Schlimmes erstmal. Weil Schmerzen ist die einzige Art und Weise von deinem Körper, mit dir zu kommunizieren. Der kann dir ja nicht einen Brief schicken und sagen, so, hier, heute, das war nicht so gut, das war gut. Der schickt dir halt ein Schmerzsignal und entweder du hörst vielleicht ein bisschen zu viel, vielleicht fängst du auch zu überinterpretieren und dann machst du ein kleines Pieksen, so schlimm wie ein gebrochenes Bein.
Ja.
Oder du ignorierst es halt.
Ja.
Und man muss halt lernen, da so ein bisschen drauf zu achten und zu hören. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Tool in der Reha. Was ich und auch viele meiner KollegInnen nutzen, ist halt wirklich, wie ist die Schmerzresponse von der Person?
Ja. Ja, total wichtig. Darauf werden wir sicherlich auch nachher noch mehr eingehen, wie man das auch vielleicht lernt, richtig einzuschätzen.
Mhm.
Nicht zu überinterpretieren, aber natürlich auch nicht zu unterinterpretieren. Ja. Das ist auf jeden
Fall
ein großer Punkt, der
auch
schwierig, auch als Laie da selber
abzuschätzen.
Auf jeden
Fall, weil es gibt halt nicht, so eine Guideline, aber dazu reden wir schon richtig sicher später ein bisschen mehr.
Auf jeden Fall, ja. Ja, nehmen wir mal an, ein Läufer oder eine Läuferin verletzt sich. Mhm. Vielleicht wollen wir da uns auch nochmal angucken, was für Phasen des Heilungsprozesses es gibt. Vielleicht nimmst du uns da erstmal mit, was wären so die ersten Schritte und vielleicht kannst du da auch mal eine Einschätzung geben, wo würdest du sagen, passieren vielleicht auch dann die ersten Fehler so innerhalb dieses Heilungsprozesses?
Ja, also es gibt, vor allem jetzt bei LäuferInnen, sehe ich zwei große verschiedene Verletzungsarten, einmal Sehnen, einmal Knochen.
Ja.
Und die müssen auch unterschiedlich behandelt werden. Fangen wir mal mit Knochen. Also Knochen ist alles, was bei Stressfraktur endet. Stressfraktur ist eigentlich der letzte, schlimmste Grad. Es gibt Anzeichen davor, und zwar Knochenödeme, also quasi so wie so Wassereinlagerung im Knochen. Mhm. Die werden dann schlimmer, dann fangen an, sich Risse zu bilden und am Ende bricht der Knochen durch. Wenn man so ein bisschen in Tune mit seinem Körper ist und so ein bisschen zuhört, dann schafft man es auch, einen quasi, wenn das schon anfängt, im ersten Grad das abzupassen, vielleicht zum Arzt zu gehen, sich ein MRT zu holen und dann vielleicht ein bisschen Pause zu machen, dann ist es gut. Weil sobald der Knochen richtig durch ist, dann dauert das richtig lange. Die Reha dauert lange und die Chance, dass du erneut eine Stressfraktur bekommst, steigt, ich glaube, um 80%. Also das ist wirklich krass. Also auch für alle, die schon mal eine Stressfraktur hatten, seid bitte, bitte sehr vorsichtig, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, da ist vielleicht was im Knochen. Bitte klärt es sofort ab.
Ja.
Weil die Chance, also das Risiko, das Rehverletzungsrisiko, wenn der Körper das einmal durch hat, ist einfach sehr hoch, weil vielleicht auch die Knochendichte schon abgenommen hat, vielleicht ist die Ernährung nicht richtig in Check mit der Belastung und so weiter. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Generell bei Knochengeschichten, wenn man irgendwie so Schmerzen punktuell im Knochen merkt, es gibt so ein paar Tests, die kann man machen. Ich persönlich, wenn ich das Gefühl habe, das könnte eine Knochengeschichte sein, ich schicke die Leute sofort zum Arzt,
okay.
Weil du musst es sofort ausschließen. Also da ist wirklich kein Drumherum, wir probieren mal 3 Wochen zu laufen. Nein, weil sollte etwas im Knochen sein, musst du sofort aufhören mit Impact, laufen, springen. Wenn der Knochen richtig, richtig durch ist, es gibt ein paar Knochen, zum Beispiel im Fuß oder auch Beckenknochen, wo du dann auch nicht mehr belasten darfst. Also du kommst dann quasi in eine Schiene auf Krücken, darfst kein Gewicht mehr draufpacken.
Ja.
Deswegen hört auf euren
Körper.
Ja,
das möchte niemand von euch.
Weil das dauert richtig lange.
Ja.
Zum Beispiel eigene Erfahrung von mir. Ich bin einen Halbmarathon vor 2 Jahren, glaube ich, gelaufen in Berlin.
Ja.
Und der war so super heiß. Das war die Wochen davor, waren es so 12, 10 Grad und dann Halbmarathon waren 28 Grad.
Ich erinnere mich an das, ja.
Ja. Und ich bin den nicht in Wettkampfschuhen gelaufen, weil ich den eigentlich auch nicht racen wollte. Dann
kam es doch dazu.
Ja, dann habe ich mich irgendwie gut gefühlt, war so, ja gut, ich laufe mal los, viel zu schnell losgelaufen, beziehungsweise ich habe einfach die Hitze unterschätzt.
Ja.
Und dann so ab Kilometer 14, das war wirklich ein Kampf. Ich habe es beendet, all good.
Mhm.
Und dann so ein paar Tage später hat mein Fuß angefangen, so richtig weh zu tun an der Fußaußenseite. Und zwar wirklich Richtung Knochen, das war so ein komischer Schmerz. Ich kann meinen Körper persönlich sehr gut einschätzen, weil ich einfach sehr viel mit dem gearbeitet habe. Und nachdem der Schmerz nach 5 Tagen nicht weg war, sondern irgendwie nur noch schlimmer wurde, war ich so, okay, ich gehe jetzt zum Arzt, ich brauche ein MRT, ich muss gucken, was da ist. Kam raus, es war ein Bone Bruise, also quasi eine Wassereinlagerung im Knochen. 2 Wochen Pause, wirklich kein Laufen, 2 Wochen. Ich meine, ich wollte auch eh nicht laufen nach dieser ganzen
Ich war so,
lass mich in Ruhe mit laufen. Und dann langsam wieder anfangen und gut ist.
Okay, komplett auch dann abgeheilt.
Ja, 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 ich habe seitdem auch nie wieder was gehabt.
Okay.
Aber weil ich halt drauf gehört habe.
Ja.
Weil ich auch wusste, Knochen, let's see.
Total.
Das heißt, erste akute Phase, wenn es wirklich im Knochen ist, ist Stopp. Und man darf auch da, also erstmal wirklich Stopp, solange der Arzt sagt, das ist von dem Ort abhängig, in welchem Knochen es ist, wie hoch der Grad ist. Also es sind verschiedene Abhängigkeiten, das können euch die Ärzte wahrscheinlich besser sagen als ich.
Ja.
Und dann, wenn man wieder kann, muss man anfangen, langsam zu belasten. Erstmal wirklich mit langsamem Krafttraining. Sagen wir jetzt, ist es im Schienbein oder im Fuß, langsame Calf Raises, aber auch, wie bewegen sich die einzelnen Knochen im Fuß. Also unsere Füße sind unglaublich krass gut konstruiert, dass die quasi mit jedem Schritt, die machen sich erstmal steif. Dann wird der ganze Fuß als Körper quasi richtig weich, um Kräfte aufzunehmen.
Mhm.
Und dann wird er wieder steif. Und das wird erreicht, indem sich die kleinen Fußknochen quasi in unterschiedliche Positionen bewegen. Und die Bänder und Sehnen und Muskeln entweder anspannen oder entspannen, um bestimmte Stiffness und Steifheit zu erreichen. Das ist super, super spannend. Ich finde es super krass, weil wir können sowas gar nicht konstruieren.
Ja.
Also so wie der Fuß konstruiert ist, das kannst du nicht nachmachen, wie schnell das funktioniert.
Ja.
Genau, und dass du dir das halt anguckst, und dann sagt man zum Beispiel bei Knochengeschichten, wenn eine Person eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren kann, ohne Schmerzen, also auch keine Schmerzen danach, dann kann man langsam anfangen mit mehr dynamischen Sachen. Also Sprüngen, erstmal vielleicht mit einem Band unterstützt auf beiden Beinen, dann irgendwann auf normalen beiden Beinen, dann irgendwann einbeinig, irgendwann auch mit höheren Intensitäten, das heißt doller springen. Und wenn ich sage ungefähr, wenn eine Person 3x30 Sekunden auf einem Bein springen kann, ohne Schmerzen, und das für eine Woche, 3-4 Mal die Woche, dann kann man langsam anfangen wieder mit Return to Run. Okay. Return to Run heißt aber nicht, oh, ich gehe jetzt mal 5 Kilometer laufen und guck mal, wie es ist. Das ist viel zu viel.
Ja.
Sondern vor allem bei so Knochengeschichten sagt man Return to Run, fang erstmal an mit 3x10 Sekunden.
Ja, krass. Ist
also wirklich low. Und dann muss man halt je nach Fall einfach unterscheiden, okay, das war gar nichts. Fange ich langsam an, wenn die Person, also bei Knochen darf man eigentlich nie Schmerzen haben. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Knochen- und Sehnenreha. Mhm. Knochenreha wirklich, sobald du Schmerzen hast, hör auf, Pause.
Okay,
weil das ist nicht gut, genau. Und dann ja, arbeitest du dich da so langsam hoch, bis die Person halt wieder full on beim Running ist. Und es kann dauern und da braucht man wirklich Geduld. Und ja, die haben die meisten Leute meistens nicht. Und deswegen hilft es da voll, einfach jemanden zu haben, der drauf guckt.
Genau.
Und sagt einfach, nein, noch nicht jetzt, noch nicht jetzt, noch nicht jetzt. Und vor allem die Leute, die eher Knochenverletzungen haben, sind eher auf dem ambitionierteren Teil des Spektrums, würde ich sagen, weil du musst halt erstmal ambitioniert genug sein, deinen Knochen zu brechen beim Laufen.
Voll richtig,
also genau, dann, genau, deswegen würde ich sagen, ich glaube, es gibt viele Schritte, wo du viel falsch machen kannst.
Ja.
Und eine Message, die ich auf jeden Fall mitgeben kann, sobald du das Gefühl hast, könnte im Knochen sein, sofort zum Arzt.
Okay.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Sehen dahingegen, da arbeiten wir mit ein bisschen Schmerz. Also da ist so ein Schmerz von 1 bis 3 von 10. Also ich nutze immer gerne so eine Schmerzskala. 10 ist so richtig, richtig doll, also der dollste Schmerz, den du haben kannst. 0 ist halt gar kein Schmerz. Ja. Ist immer ein bisschen tricky, weil Leute Schmerz immer verschieden einordnen.
Ja, eben.
Weil manche Leute sagen, ja, mein Knie ist eine 8 von 10 und laufen dabei so happy damit rum. Ich bin so, really?
Ja.
Also das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber es ist halt schwierig, Schmerzen generell zu quantifizieren.
Ja.
Und genau, bei Sehnen sagt man, hey, 1 bis 3 von 10 ist fein. Manchmal vielleicht sogar eine 4 von 10, wenn es wirklich nasty ist. So Achillessehnen können echt einfach wehtun. Wenn aber durch die Reha-Übungen, erstmal bei Sehnen, erste Sache, ganz wichtig, der größte Fehler, der gemacht wird, sich hinsetzen, nicht mehr beladen.
Mhm.
Das ist das Schlimmste, was du einer Sehne anzunehmen kannst. Weiter beladen, weiter alles machen, was geht. Ich sag immer, wenn die Schmerzen am nächsten Tag so 1 Punkt oder maximal 2 Punkte mehr sind, sich dann aber setteln innerhalb von 48 Stunden, ist es fein,
okay.
Weil die Sehne braucht, Sehnen brauchen sehr viel Load, um quasi, dass sich die Sehnenstruktur ändert. Das dauert auch ewig.
Ja.
Und dieser Load ist nicht 3 exzentrische Calf Raises, wie so gerne bei also Achillesproblematiken verschrieben wird, sondern der Load ist wirklich mit Gewicht, Heavy Calf Raises, irgendwann springen, sprinten, ganz wichtig für Sehnenreha ist sprinten. Wenn aber der Schmerz zum Beispiel normalerweise auf einer 3 von 10 ist und am nächsten Morgen auf einmal bei einer 6 von 10, 7 von 10. Es ist auch nicht schlimm, der wird schon wieder runtergehen. Ist einfach nur ein Zeichen, hey, das war jetzt einfach zu viel. Entweder zu viel Volumen, zu viel Intensität, was auch immer. Und das meine ich halt, wenn ich sage, dass der Schmerz uns hilft.
Ein Tool ist.
Es ist super, super gutes Tool, weil ich, das Problem ist für Reha, man muss sich das so ein bisschen wie so einen Kreis vorstellen. Und alles, was im Kreis ist schmerzfrei möglich. Alles, was außerhalb von dem Kreis ist, ist nicht schmerzfrei möglich. Zum Beispiel könnte sein, dass ein Kilometer Rennen schmerzfrei möglich ist, ein Marathon aber nicht.
Ja.
Oder weiß ich nicht, ein Squat oder was auch immer.
Ja.
Und du willst halt diesen Kreis mit der Zeit größer und größer, größer machen, damit der Marathon irgendwann auch Teil vom Kreis ist.
Ja.
Und um diesen Kreis größer, größer, größer machen zu können, musst du immer so ein bisschen am Kreisrand mit der Belastung oszillieren. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Das heißt, wenn du jetzt Schmerzen hast und du, weiß ich nicht, nur liegst, was so in der Mitte vom Kreis ist, dann wird auch nicht so viel passieren.
Klar.
Ich würde sogar sagen, du kriegst irgendwie noch mehr Schmerzen, wenn du die ganze Zeit liegst, ehrlich gesagt.
Ja.
Wenn du aber hier bist, draußen vom Kreis, dann wirst du wahrscheinlich einen Flare-Up haben. Also dann geht es auf eine 6 von 10, 7 von 10.
Ja.
Die Sache ist, leider kommst du nicht mit so einem Benutzerhandbuch, der mir sagt, wo dein Kreis ist.
Klar.
Sondern wir müssen rausfinden, wo dein Kreis ist.
Ja.
Und das findest du halt in der Reha raus, indem du Übungen gibst und einfach wirklich kommunizierst. Also ich frage die Leute vor allem am Anfang immer, hey, wie ging es dir am nächsten Morgen? Also Sehnen kommunizieren sehr gut am Morgen.
Ah ja, okay.
Also morgendlicher Anlaufschmerz,
ja,
normal.
Ja, habe ich auch schon von gehört.
Ja, ja, komplett normal. Ja. Genau, und das ist halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also bei Knochen, größter Fehler, weitermachen.
Ja.
Bitte stopp. Bei Sehnen, größter Fehler, stoppen. Bitte weitermachen.
Auch sehr, ja, unterschiedlich intuitiv.
Genau, ja.
Wie ist bei Muskeln? Das ist ja eigentlich nochmal so ein drittes Ding, ne?
Ja, bisschen wie bei Sehnen. Auch weiter bewegen auf jeden Fall. Kommt ein bisschen drauf an. Muskeln würde ich jetzt nicht komplett auf Länge bringen, wenn du zum Beispiel einen Muskelfaserriss hast.
Stimmt.
Weil dann reißt du den halt wieder auf.
Ja.
Wobei Muskelfaserriss beim Laufen auch echt selten ist.
Selten
ist. Also das ist ja eher so Impact-Contact-Geschichten oder so beim Sprinten, wenn wirklich hohe Loads auf dem Hamstring zum Beispiel wirken. Also Stimmt. Wenn du zum Beispiel losgehst. Die meisten LäuferInnen, bin ich jetzt mal so frei zu behaupten, die können gar nicht so hohe Kräfte erzeugen.
Okay.
aber bei Muskeln auch auf jeden Fall weitermachen. Mein Geschäftspartner, der hat sich tatsächlich den Hamstring letzte Woche gezerrt.
Oh, okay, Zerrungen, stimmt, sind Klassiker.
Was heißt Zerrung? Vielleicht ist es ein Riss, who knows, der war jetzt nicht beim MRT. Mhm. Und was er richtig gemacht hat, ist erstmal nicht in Panik verfallen.
Ja.
Am nächsten Tag einfach isometrisch loaden, also isometrisch quasi einfach halten, gucken, was tolerierbar ist. Jetzt diese Woche hat schon angefangen mit im Leg Curl, also so Hamstring Curls, langsam zu beladen, hat festgestellt, dass die Seite, wo er sich das gezerrt hat, wesentlich stärker ist als die Seite, wo er sich nicht gezerrt hat.
Spannend.
Wo ich bin so, vielleicht arbeitet die stärkere Seite arbeitet vielleicht einfach ein bisschen viel.
Voll.
Hm. I don't know. Aber ja, genau. Also Muskeln würde ich sagen, ähnlich wie Sehnen, einfach, ich meine auch, ne, mit Bedacht.
Ja.
Jetzt, wenn dein Körper kommuniziert mit dir über Schmerz und wenn du was machst und das sofort dir reinschießt, war vielleicht ein bisschen viel.
Voll.
Aber auch, was wichtig ist, wenn man halt mal mehr Schmerzen bekommt, so ein Flare-Up, das ist nicht das Ende der Welt. Also viele kriegen dann Panik und denken, die Reha funktioniert nicht.
Ja.
Was wichtig ist, Reha ist einfach, alle sagen immer, Reha ist kein linearer Prozess. Und dann, wenn sie es aber erleben, checken die erst, Reha ist kein linearer Prozess.
Ja, das hört man halt. Aber
ja, genau.
Man fühlt's noch nicht.
Also was es bedeutet ist, du fängst an, vielleicht läuft es richtig gut, weil du vielleicht einfach das Ende vom Kreis noch nicht gefunden hast.
Ja.
Und dann findest du vielleicht mal, gehst du vielleicht über dem Kreis und dann hast du vielleicht ein Flare-Up. Oder du hast einfach eine stressige Arbeitswoche, du hast drei Kinder, auf die du aufpassen musst, du schläfst schlecht, das geht alles auf dein Reha-Konto rauf.
Ja.
Und auch ganz ehrlich, Sehnen haben mal bessere und mal schlechtere Tage,
ja.
So wie wir.
Das ist auch ein interessanter Punkt, den man jetzt vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hat, dass tatsächlich Sehnen dann vielleicht auch vom Rest einfach abhängig sind. Also gar nicht nur das Training, nur die Reha, sondern auch alles drumherum,
auf jeden Fall.
Die schon mal beeinflussen kann.
Ich finde das super spannend. Ich habe tatsächlich gerade eine Hyrox-Athletin in der Reha, die hat sich in der Innenhüfte was wehgetan, zwischen Knochen und Sehne. Und die hat trotzdem viel Load, also die ist auf jeden Fall sehr ambitioniert. Und bei ihr zum Beispiel, die hat auch sehr wenig geschlafen, ich glaube immer so 6 Stunden pro Nacht geschlafen, macht super viel, trainiert selber, gibt Kurse, also wirklich sehr ambitioniert. Und die hat jetzt einfach nur, also wir machen die Reha und ich glaube auch die Reha war gut, also ist gut, läuft gut. Sie hat aber dann angefangen, jede Nacht 9 bis 10 Stunden zu schlafen. Und sie meinte auch, nach 3, 4 Nächten meinte sie, boah, ich merke, mein Körper braucht es.
Oh,
und seitdem schläft sie eigentlich, seit 3, 4 Wochen, glaube ich, schläft sie wirklich richtig viel und hat mit der Hüfte gar keine Probleme mehr.
Das ist krass.
Läuft wieder 4-Minuten-Paces auf Intervalle, liftet super heavy, wo ich eigentlich gesagt hätte, das geht viel zu schnell.
Ja.
Also aus meiner Erfahrung hätte ich das jetzt, aber it works.
Okay.
Und das macht auf jeden Fall hat einen sehr, sehr großen Impact.
Ja.
Wie viel du schläfst auf die Reha.
Regenerationszeit halt einfach. Ich meine, sie hat sie ja ordentlich verlängert, wenn sie dann erstmal 8 bis 9 Stunden schläft,
nur
6.
Ja.
Okay. Spannend. Vielleicht da noch zu letzter Punkt, was die Schmerzen angeht. So, hast du so Nervengeschichten jemals auch bei dir? Kommt das auch vor bei der Verletzung?
Ja, und da muss man anfangen zu differenzieren, akuter Schmerz und chronischer Schmerz, weil diese Nervengeschichten sind eigentlich chronischer Schmerz. Also Schmerz, der chronifiziert, der entweder wirklich durch einen eingeklemmten Nerven, ich glaube, dieses eingeklemmter Nerv ist auch oft so eine Geschichte, die so erzählt wird.
So ein bisschen Mythos.
Genau, da wäre ich sehr vorsichtig, wie sehr der Nerv wirklich eingeklemmt ist. Kann sein, dass da irgendwo eine Kompression ist und da einfach nicht so viel Platz ist und der Körper einfach mit Schmerz signalisiert, hey, ich brauche hier mehr Platz, ich brauche hier mehr Bewegung. Ich habe das tatsächlich ich habe jetzt auch ein paar Bandscheibenvorfälle, wo es tatsächlich auch nervlich runterstrahlt. Was wichtig ist bei chronischem Schmerz, ist erstmal, Leute, die chronischen Schmerz haben, die haben Angst vor dem Schmerz. Also die haben gelernt, so auf ihren Körper zu hören und nach dem Schmerz zu suchen, weil der irgendwie immer da war. Und viele, die chronische Schmerzen haben, die müssen erstmal lernen, dass die Schmerzen nicht schlimm sind. Also einfach diese Angst und diese Panik vor diesem Schmerz verlieren. Und dann einfach lernen, okay, was geht denn trotzdem, trotz Schmerz? Weil nur weil du Schmerzen hast, heißt es nicht, dass du nichts machen kannst.
Ja.
Und die müssen quasi lernen, dass sie belastbar sind, trotz des unangenehmen Gefühls. Und dass sie Sachen machen können, trotz des unangenehmen Gefühls. Und dann, je mehr Erfolgserlebnisse die Person hat. Also zum Beispiel, sie trainiert und die Schmerzen werden danach nicht schlimmer. Vielleicht werden sie nicht besser, aber sie werden auch nicht schlimmer. Ja. Was schon mal ein Erfolgserlebnis ist, würde ich sagen. Ja. Weil du hast dich beladen, du hast was gemacht und es ist nicht schlimmer geworden.
Stimmt.
Und das ist halt das, was ich am Anfang meinte, dass Reha sehr mental ist. Und du dann wirklich anfangen musst, mental von diesem Schmerz loszulassen, weil Schmerzen imprinten sich wirklich auf die Nerven. Und es kann sein, wenn du eine Verletzung hattest, die Verletzung ist schon längst abgeheilt und du hast trotzdem Schmerzen. Und das musst du quasi verlernen. Du musst halt den Schmerz wieder verlernen.
Krass.
Und das kann dauern. Ich hatte selber eine Rückenverletzung, wo ich den größten Fehler gemacht habe, mich 2 Wochen hinzulegen. Also wirklich hinzulegen, weil mir das ein Arzt gesagt hat. Und ich habe so eine Sciatica entwickelt. Also der Nerv hat quasi runtergestrahlt. Für ein halbes, dreiviertel Jahr hatte ich richtig krasse Nervenschmerzen. Die wurden immer schlimmer, wenn ich meine Periode bekommen habe. Also wirklich schlimm, sodass ich kaum stehen konnte. Und auch jetzt noch, wenn ich wirklich danach suche, gib mir 5 Minuten und ich werde nach diesem Schmerz suchen, denn in 5 Minuten ist er da.
Ach krass.
Und das meine ich halt, Schmerzen sind auch so mental und man kann sie mental größer machen, als sie sind oder kleiner machen, als sie sind. Mhm. Und das ist auf jeden Fall auch Teil von jeder Reha, auch mit Leuten wirklich zu sprechen, hey, wie nimmst du den Schmerz wahr? Wie viel Angst hast du davor? Was passiert, wenn er wiederkommt? Dass sie halt einfach verstehen, okay, auch wenn der Schmerz wiederkommt, es ist nicht schlimm, weil ich kann trotzdem alles machen.
Ja, ja. Ja, lass uns gerne da dann auch gleich nochmal anknüpfen an das Thema Schmerzen, weil das ist ja super faszinierend, dass man Schmerz erlernen kann, dass das dann so eine krasse mentale Komponente hat, die dann gar nicht mehr so mit dem Körperlichen so richtig viel zu tun hat. Mhm. Also ich glaube, darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Ich würde gerne nochmal wissen, würdest du sagen, dass Recoveries so richtig, also bei jeder von diesen verschiedenen Verletzungsarten, dass Recoveries irgendwann wirklich abgeschlossen sind? Oder gibt es ein paar dieser Arten, bei denen eigentlich Recovery so ein bisschen so ein Work in Process, Progress auch für immer ist? Zum Beispiel jetzt bei so einer auch Knochenfraktur weiß man ja, die Wahrscheinlichkeit, sich nochmal zu verletzen, ist höher. Mhm. Ist man dann jemals überhaupt so 100%ig wiederhergestellt oder bleiben da doch dann so Spuren, die man mitnimmt?
Ja, also ich glaube, wir sind generell nie 100%ig hergestellt. Also 100%ige Schmerzfreiheit oder 100%ige Gesundheit gibt es nicht.
Ja, gut, stimmt.
Gibt's einfach nicht. Leute denken, oh, wenn ich das mache, bin ich schmerzfrei. Es gibt kein schmerzfreies Leben. Wenn du läufst, wirst du irgendwann Schmerzen haben. Wenn du auf dem Sofa sitzt, wirst du irgendwann Schmerzen haben. Mhm. Es geht nur darum zu lernen, wie man mit den Schmerzen umgeht und wie man erstmal Schmerzen einordnet. Also darüber reden wir sicher gleich. Aber auch welche Übungen und was man machen kann, wie so eine Toolbox, was ich machen kann, wenn es wieder passiert. Zum Beispiel, jemand kommt für die Achillessehnenreha zu mir, wird dann gerehabt, ist nach x Monaten, kann wieder laufen, schmerzfrei. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, dass die Achillessehne irgendwann wieder rummeckert, ist ziemlich hoch. Also okay. Es ist nicht nur bei Knochen, es ist zum Beispiel meine Geschichte, es sind Shinsplints, also ein Tibialis Posterior Tendinopathie. Und das kommt bei mir zum Beispiel immer wieder, wenn ich 3-4 Wochen nicht laufe, weil ich krank bin, reise, was auch immer. Und dann wieder anfange zu laufen, es kommt immer wieder. 3-4 Wochen und dann geht's wieder weg. Okay. Und ich weiß aber ganz genau, was ich machen muss, damit es wieder weggeht.
Ja, okay.
Und darum geht's halt, dass man selbst wirksam wird und einfach sich so eine Toolbox bekommt. Und zum Beispiel eine Person mit Achillessehnenreha, die weiß ganz genau, das sind die Dinge, die haben wir gemacht. Das sind die Dinge, die helfen akut, wenn der Schmerz da ist. Wenn sie nach 6-12 Monaten nicht mehr mit mir arbeitet, die weiß ganz genau, das sind meine 5 Sachen, die mache ich, wenn es wiederkommt. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es wiederkommt.
Ja, okay.
Und darum geht es. Vollständige Heilung, es kann immer irgendwas passieren.
Ja, ja, ich finde es irgendwie gut, darüber zu sprechen und den Leuten da vielleicht auch so ein bisschen eine falsche Erwartungshaltung zu nehmen, dass sie an Tag X dann auskuriert sind und dann nie wieder was sein wird, zum Beispiel mit der Achillessehne.
Nee, und ich glaube auch, wenn du diese Erwartungshaltung hast, ich bin schmerzfrei für immer, du kannst nur failen.
Stimmt.
Du kannst nur failen, weil du wirst irgendwann wieder Schmerzen bekommen. Und das ist halt auch ganz, also Schmerzen werden ja auch so krass verteufelt, also zum Beispiel auch mit so Arthrose und dann ist so Knochen auf Knochen. Ja. Einfach schon die Art und Weise, wie viele Ärztinnen, Physiotherapeutinnen oder Gesundheitspersonal darüber spricht, macht einfach sehr viel Angst.
Ja.
Vor allem, wenn du dich damit nicht auskennst.
Ja.
Wie oft war ich bei Ärztinnen, wo die irgendwas gesagt haben, wo ich einfach natürlich reflektieren konnte, boah, hätte ich jetzt das Wissen, was ich hab nicht. Ich hätte so viel Angst.
Mhm.
Und ich glaube, wir müssen anfangen, Leuten die Angst zu nehmen, weil Menschen können selbstwirksam sein. Und viele Schmerzen, selbst ein Ermüdungsbruch, heißt nicht, dass du nie wieder laufen kannst. Du musst halt einfach ein bisschen smarter sein, wie viel Kohlenhydrate du isst, weil die Chance, dass du zu wenig isst, ist einfach sehr hoch, wenn das passiert. Mhm. Also Knochenbrüche, Ermüdungsbrüche passieren nicht einfach so. Entweder du läufst wirklich von 0 auf 1000 Oder du läufst über Jahre hinweg und isst weniger, als du verbrennst. Ah, ja. Vor allem Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate sind sehr wichtig für den Wiederaufbau von Knochenmasse. Und Knochen, die sind nicht einfach nur da, sondern du trainierst, du läufst. Und beim Trainieren wird nicht nur Muskulatur quasi runtergebrochen, sondern auch Sehnen und Knochen und Bänder und alles, die werden dann repariert, mehr repariert oder stärker, als sie davor waren. Und so wirst du stärker, so wird auch deine Knochendichte höher. Mhm. Das passiert aber, wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst. Wenn du keine Kohlenhydrate oder nicht genug Energie hast, dann kann dieser Aufbauprozess im Knochen nicht passieren. Deswegen hast du ja auch super viele, das gibt's, also das passiert auch bei Männern, bei Frauen ist es mehr, Frauen, die Red S haben, die ihre Periode nicht mehr bekommen haben, die einfach sehr lange zu wenig Energie zu sich genommen haben, die haben auch oft sehr poröse Knochen, die dann anfangen zu brechen, weil die einfach den Load nicht mehr halten können.
Okay, also Knochen haben auf jeden Fall auch mit der Nährstoffversorgung
auf jeden Fall zu tun. Auf jeden Fall, super, super wichtig.
Okay, ja, dann lass uns doch gerne mal so in diese Ursachensuche ein bisschen reingehen, vielleicht so bei den größten Dingen. Ja. Also das Problem ist ja, es gibt ja ganz viele Leute, die sich wieder verletzen. Also vielleicht ist die Sache abgeheilt und dann kommt das gleiche Ding nochmal. Und irgendwann stellt man sich natürlich die Frage, wieso kommt es dazu, dass es immer wieder dieser Kreislauf aus Wiederverletzungen entsteht.
Weil du noch nicht fertig gelernt hast.
Weil es noch nicht, okay, weil man doch noch nicht alles drüber wusste. Ja, was sind da so Sachen, die dir auffallen? Gibt es da irgendwie auch Ursachen, die besonders oft vorkommen?
Ja, also es gibt nicht die eine Ursache für Verletzung. Verletzung und Schmerz ist sehr multifaktoriell und ich habe auch aufgehört, nach der Ursache zu suchen, ehrlich gesagt, weil es gibt nicht die Ursache.
Spannend.
Es kann, also zum Beispiel jetzt dieses Knochenödem bei mir, ich esse gut, ich habe keine brüchigen Knochen, das war einfach ein krasses Race, wo es sehr warm war. Knochen reagieren auch sehr auf Temperatur, auf Hitze sowie auf Kälte. Und ich glaube, der war dann so, hey, bitte gib mir jetzt einfach eine Pause.
Ja.
Und Gutes. Also erstmal genau, es gibt nicht die eine Ursache, sehr selten. Es sei denn, keine Ahnung, du hast einen Fahrradunfall oder einen Autounfall, dann war die Ursache wahrscheinlich der Unfall.
Ja, ich denke auch.
Und vielleicht auch Pech.
Ja.
Genau, was war die Frage nochmal?
Ja, also generell, was du so sonst so für Ursachen siehst. Also vielleicht, was man ja auch immer wieder hört, ist ja auch, dass Leute vielleicht zu wenig Muskulatur eigentlich rund um vielleicht die Sehne oder so aufgebaut haben. Und
Also
beobachtest du das?
Große Ursachen, die ich sehe, sind einmal einfach, dass sie underprepared sind für den Load. Also dass Leute, die in ihrem Leben nicht lange gelaufen sind, die fangen an zu laufen und nach einem Jahr laufen sie Volumina von 70, 80, 90 Kilometern die Woche.
Mhm.
Ich hatte das jetzt die letzten paar Wochen tatsächlich, einige Anfragen von Leuten, die Apps nutzen, wie zum Beispiel Runner oder diese ganzen AI-Apps, die sich dann damit verletzen. Und zwar mit Tendinopathien, die nervig sind, aber auch viele Knochenbrüche oder Ödeme oder was auch immer, Vorstufen davon. Weil sie einfach, und dann guck ich mir an, was bist du gelaufen, seit wann läufst und so weiter. Und dann sehe ich auf einmal Leute, die seit 2 Jahren laufen, die 70 Kilometer die Woche laufen. Ich laufe 35 Kilometer die Woche max, weil das ist so mein Sweet Spot, was mein Körper gut erträgt und wo ich auch trotzdem sehr schnell mit werden kann. Also ich bin auch beim Fünfkampf nie mehr gelaufen und ich war trotzdem schnell.
Ja.
Und das heißt, weil Knochendichte ist etwas, das baut sich über Jahre, 10, 20, 30 Jahre auf.
Mhm.
Deswegen sind ja auch zum Beispiel die besten Ultraläufer, die am resistentesten sind, die sind in ihren End-30ern, mit 40ern.
Ja.
Weil sich Endurance, also Ausdauer und auch diese Knochendichte und diese Robustheit einfach ausbilden muss über Jahre.
Ja.
Und genau, das heißt, wenn du 1 bis 2 Jahre gerade läufst, hast du gar kein Business, 70 Kilometer die Woche zu laufen.
Ja,
weil du meistens, also weil du kannst anfangen, diese hohen Volumina zu laufen. Das sind ja auch quasi diese ganzen Trainingsmethoden der Elite, weil du kannst quasi mit 3-4 Mal die Woche laufen nur so weit kommen. Aber du kannst schon sehr weit damit kommen. Also wie gesagt, ich bin beim Fünfkampf, ich glaube, wir sind 3 bis maximal 4 Mal die Woche gelaufen.
Ja.
Und ich bin trotzdem einen 3-0er-Schnitt auf 3 Kilometer gelaufen.
Ja.
Also du kannst schon sehr schnell damit werden.
Ja.
Das heißt, der Moment, wo das nicht mehr funktioniert, weil du wirklich schon sehr gut bist und es vielleicht 3, 4, 5 Jahre machst, fang dann an mit hohem Volumen.
Mhm.
Aber du musst nicht mit hohem Volumen anfangen, super früh. Genau, das ist, würde ich sagen, einer der Hauptursachen.
Ja.
Ist ehrlich gesagt Load Management.
Okay.
Also ich würde sagen, Load Management hat einen Faktor von 80% in
krass.
Verletzungen.
Und das quasi die tiefere Ursache von dann quasi, was da schiefläuft in dem Load Management, ist dann, dass sich zum Beispiel die Knochen, Sehnen, Bänder einfach noch nicht angepasst haben.
Genau, also das ist jetzt auch vor 2 Monaten, glaube ich, eine Studie rausgekommen. Die war super spannend. Die meinte, dass dein Verletzungsrisiko steigt, wenn nur ein Lauf in den letzten 30 Tagen 10% länger war als der Rest der Läufe.
Krass.
Und zwar nicht letzte Woche,
Ja.
Sondern in den letzten 30 Tagen.
Das ist.
Und zum Beispiel, auch, was ich auch mache mit meinen Leuten, ich steigere deren Laufvolumina 2 bis 3 Wochen nicht. Die steigern nicht jede Woche mehr laufen. Also gut, man muss sagen, ich arbeite vorwiegend in der Reha.
Ja.
Aber selbst mit den meisten Leuten, die nicht in der Reha sind, lauf 3 Wochen dasselbe. Du wirst trotzdem krass viel Progress machen. Du musst nicht jede Woche 2 Kilometer mehr laufen.
Ja.
Also ich würde sagen, 80% ist Volumenmanagement. Mhm. Und dann hast du halt so ein bisschen die Extremfälle, wo Biomechanik einfach eine Rolle spielt. Also zum Beispiel, wenn du einen unglaublich hohlen Fuß hast, wo dein Fuß einfach nicht flach wird und Kräfte nicht gut aufnehmen kann, weil die einzigen Kräfte, die wirken, sind zwischen Fußsohle und Boden.
Mhm.
Weil nur da haben wir Kontakt zur Außenwelt. Zumindest, wenn wir auf 2 Füßen rennen.
Ja.
Und das sind Bodenreaktionskräfte. Und die Bodenreaktionskräfte sind quasi das eigene Körpergewicht und die Geschwindigkeit, die man hat, die man dann quasi auf den Boden bringt. Die Kraft kommt zurück und die Kraft ist der Grund, warum wir uns vorwärts bewegen. Diese Kräfte sind am höchsten am Fuß, weil da gibt es einfach noch nicht so viel Dämpfung. Da ist halt direkt der Boden. Die Kräfte sind am geringsten am Kopf, am Gehirn.
Mhm.
Und so sind wir auch konstruiert, weil unser Gehirn ist im Endeffekt die Essenz, die geschützt werden muss vor Erschütterung. Wir sind, ne, eine Gehirnerschütterung kann schon echt großen Schaden anrichten. Wenn man sich vorstellt, dass das Gehirn beim Fuß wäre, das wäre nicht so smart.
Nee,
also wir haben ganz viele Gelenke, Wirbel, alles, was halt alles dämpft.
Ja.
Das heißt aber, wenn der Fuß diese Dämpfungsfunktion nicht übernehmen kann, weil er zum Beispiel einfach nicht flach wird, das kann zu großen Problemen führen. Das heißt, da muss man arbeiten, dass die Knochen im Fuß, die einzelnen Knochen im Fuß, im Gangmuster, im Gangzyklus lernen, flach zu werden, also quasi zu dämpfen ein bisschen und aber auch wieder hohl zu werden und steif zu werden, weil dieses Hohle ist eigentlich Stiffness. Gleichzeitig, wenn jemand zum Beispiel einen sehr platten Fuß hat, kann die Person durch den Fuß keine Kraft projizieren.
Mhm.
Das heißt, meistens wird das Knie oder die Hüfte oder irgendwas anfangen, mehr zu arbeiten, weil der Fuß unten nicht richtig arbeitet.
Okay.
Das sind so Nuancen, an denen man schrauben kann. Und ich würde sagen, vor einem Jahr habe ich an den Nuancen noch viel mehr geschraubt. Jetzt gucke ich mir ehrlich gesagt erstmal das Volumen an und das Load Management und guck mir an, ob die Leute erstmal stark genug sind und reaktive Kraft haben. Also zum Beispiel nur, weil jemand super stark in Calf Raises ist, heißt es immer noch nicht, dass er oder sie reaktive, starke Waden hat.
Aha.
Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen in der Reha, der hat früher ziemlich viel Fußball gespielt, auch recht hoch. 1000 Verletzungen. Ich glaube, er hat sich jedes Außenband gerissen, was es gibt. Fußballer.
Ja.
Viele andere Verletzungen auch. Und der ist super stark, der trainiert auch jetzt viel, sehr ambitioniert. Man sieht einfach, der hat super viel Muskelmasse. Der hat aber absolut keine reaktive Kraft. Also wenn man ihn fragt, wirklich Sprünge zu machen, der kommt gar nicht so hoch und kann einfach gar nicht so schnell kontrahieren und entspannen.
Spannend. Okay.
Das heißt, das musst du dir alles, das ist big universe.
Also da würde ja dann unser plyometrisches Training ins Spiel kommen.
Richtig, hört euch die letzte Frage an.
Ja, genau so. Voll spannend. Okay, also Kraft bedeutet auch nicht immer, dass man dann Kraft in jedem Aspekt hat.
Genau.
Okay. Und Lauftechnik, weil du hast jetzt eben über die Füße ja auch viel gesprochen, ist das dann ein Faktor, mit dem man arbeitet oder ist das eigentlich, weil du meinst ist das eigentlich gar nicht mehr so sehr die Nuance, mit der du
Doch, auf jeden Fall auch. Also ein Reha-Prozess, wenn ich mit einer Person arbeite, sieht so aus, dass wir am Anfang viel quasi uns das betroffene Gelenk oder die umliegenden betroffenen Gelenke erstmal angucken, gucken, welche Range sie haben, also quasi Mobility machen. Also ich nenne es gerne Range of Motion, weil ich finde, Mobility ist einfach so ein Wort, was so durch den Dreck gezogen wurde.
Ja, das ist so dass niemand mehr aufgeladen.
Auch, dass auch niemand mehr so richtig weiß, was Mobility eigentlich
ist. Das stimmt.
Genau, und dann gucken wir uns an, okay, wenn das irgendwie funktioniert und das Gelenk sich wieder bewegen kann, wie funktioniert die Muskulatur drumherum und wie ko-kontrahieren Muskeln? Also wie arbeiten sie zusammen? Weil wenn wir uns bewegen, arbeitet ja nicht nur die Wade, sondern alles zusammen in einer bestimmten Abfolge. Und dann wird die Person kräftiger. Das heißt, dann macht die wirklich einfaches Krafttraining. Dann gehen wir mehr in die Dynamik. Das ist nicht erstmal Mobility, dann Co-Contraction, dann Kraft, sondern das sind Sachen, die verschwimmen so miteinander über. Dann gehen wir so schnell es geht irgendwie in die Dynamik. Das heißt, mehr dynamische Bewegungen. Man fängt irgendwie an, zum Beispiel von einem Ausfallschritt in eine Hüftstreckung zu gehen. Also erstmal ohne Sprungelemente, dann irgendwann mit Sprungelementen. Und dann geht es irgendwann in Return to Run, wo man sich auf jeden Fall auch die Lauftechnik anguckt.
Ah ja.
Ich würde ungern sagen, dass eine bestimmte Lauftechnik zu Verletzungen führt, weil ich glaube nicht, dass die Lauftechnik das große Problem ist, sondern eher das Volumen.
Ja.
Also ich glaube, weil wir sind auch sehr resistent als Lebewesen und ich glaube auch mit einer schlechten Lauftechnik, mit einem guten Volumenmanagement kommst du schon sehr weit ohne Verletzungen.
Ja, das hört man ja auch immer wieder, dass manche Leute eine schreckliche Laufökonomie zum Beispiel haben, aber irgendwie trotzdem schnell sind oder lange laufen können.
Richtig. Ja. Und die Sache ist auch, jeder bewegt den Körper, den er hat. Und wir haben unterschiedliche Hebel, wir haben unterschiedliche Volumina, Größen, was auch immer. Und jeder muss seine eigene Art und Weise, sich zu bewegen, finden. Das heißt, und manche Art und Weisen werden vielleicht nicht schön aussehen, aber sie funktionieren. Trotzdem gucke ich mir die Lauftechnik an, weil zum Beispiel bei Shinsplints oder bei vielen Laufproblemen ist oft auch ein Faktor, dass die Leute einfach sehr viel Zeit auf dem Boden verbringen.
Ah.
Und der Unterschied zwischen Gehen und Laufen, also Joggen, ist, das Gehen wird nur durch die Muskulatur gesteuert. Das heißt, beim Gehen also bremst die Muskulatur ab und dann drückst du den Boden wieder weg. Beim Laufen solltest du eine elastische Komponente von den Sehnen haben. Das heißt, die Sehnen, die Achillessehne zum Beispiel, wird, wenn du auftrittst, auf Länge gebracht und speichert Energie. Und wenn du dann vom Boden wieder weggehst, sollte sie die Energie wieder loslassen.
Mhm.
Das Problem ist, die Achillessehne ist aber nicht so eine Batterie, wo du so Energie reingeben kannst und dann so eine Stunde später die wieder rausholen kannst, sondern du brauchst eine sehr kurze Bodenkontaktzeit. Also ungefähr unter 3 Millisekunden. Keine Ahnung, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber wirklich eine sehr kurze Bodenkontaktzeit. Je länger die Bodenkontaktzeit ist, desto weniger von diesem Elastic Recoil, von dieser elastischen Energie wirst du nutzen zum Laufen, was dein Laufen auch einfach ineffizient macht. Also zu mir kommen auch viele LäuferInnen, die schon auch Ambitionen haben. Und das heißt, ich gucke mir schon die Lauftechnik an, um das einfach effizienter zu machen. Ob das jetzt wirklich mit der Verletzung hilft oder ob das die einfach nur zu besseren LäuferInnen macht, weiß ich nicht. Aber das ist die Sache, das ist auch jetzt wieder zur Ursachenforschung. Der Körper ist so komplex und ich würde sagen, jeder, der sich anmaßt zu sagen, das ist die Ursache, hat gar keine Ahnung.
Okay.
Weil wir wissen es einfach nicht.
Ja.
Ob jetzt die verbesserte Lauftechnik dazu geführt hat oder ob das die Person endlich verstanden hat, wie man wirklich den Boden attackiert oder ob sie reaktive Kraft hergestellt hat, I don't know.
Okay, also im Endeffekt geht es auch wirklich nicht so sehr darum, die eine Ursache zu finden, sondern eigentlich alles zu optimieren, was einfach eh schon nicht gut läuft. Also du gehst eher so ran, dass du alles eh mitnimmst, wo du merkst, okay, hier sind Defizite und
so. Weil die Person wird auch davon trotzdem zehren.
Stimmt.
Und dann zum Beispiel, wenn die Person besser laufen kann und schneller laufen kann, heißt es, dass die Person, weil je schneller du läufst, desto höhere Kräfte, Bodenreaktionskräfte entstehen. Das heißt, mit umso höheren Kräften muss dein System lernen zu dealen, was auch wieder besseres Krafttraining im Endeffekt ist, weil du kannst zum Beispiel, deswegen lasse ich Leute vor allem in der Sehnenreha, so früh wie es geht, sprinten. Mhm. Manche können wirklich sprinten, manche ist es schnelleres Laufen, schnell laufen.
Ja.
Weil die Sehnen brauchen sehr viel Load. Und beim Sprinten, beim Schnelllaufen tritt 8-mal deines Körpergewichts auf deinem Fuß auf. Okay. Diesen Load kannst du im Gym gar nicht kreieren. Du kannst nicht mit 8-mal von deinem Körpergewicht Calf Raises machen.
Ja.
Das kann niemand machen.
Spannend.
Und je besser aber deine Laufeffizienz ist, desto höhere Loads wirst du erreichen, weil du schneller läufst.
Ja, spannend. Das würde man ja auch gar nicht denken, ne? Dass man dann schon so schnell sprintet, weil das ist ja glaube ich, eine der Sachen, bei den Leuten, also ich würde jetzt mal annehmen, viele Leute haben Angst, dass sie sich da eher verletzen als bei einem langsamen Dauerlauf.
Ja, auch hier wieder Knochen.
Ja, klar.
Nicht sprinten.
Ja.
Also für Knochen wirklich erstmal langsam anfangen. Sehnen mögen das langsame Laufen nicht so gerne.
Ja.
Sehnen sind besser mit schnellem Laufen, also zum Beispiel meine Shinsplints, Tendinopathie, die hasst lange Tempolaufläufe oder so lockere, so Longruns bei einer 6,30er Pace.
Okay.
Danach gehen meine Schienbeine zu, weil es einfach zu langsam dafür ist und wahrscheinlich, weil dann die Muskulatur wieder anfängt zu arbeiten.
Mhm.
Wenn ich aber schnell laufe, und ich muss ehrlich sagen, für jeder, der Shinsplints hat, macht einfach, weiß ich nicht, 4 bis 6 mal 200 Meter jede Woche. Eure Shinsplints sind nach 5 Wochen weg.
Mensch, direkt mal einen Praxistipp.
Ja, there you go. I mean, it's not that easy, aber vielleicht it's that easy.
Probieren kann man es.
Genau. Ja. Hat bei sehr vielen Freunden schon funktioniert.
Okay. Wie ist es bei Muskeln?
Ja, auch Sprinten.
Okay.
Tatsächlich Muskeln und Sehnen, the doing is the fixing.
Okay.
Das heißt, auch bei Muskeln, zum Beispiel Hamstring oder auch Waden. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Hyrox-Athleten gehabt, der hat sich die Wade gezerrt. Und mit dem haben wir erstmal Waden 2-3 Wochen im Gym gemacht, weil die Wade einfach rumgezickt hat. Und dann haben wir angefangen mit 150 Meter Strides, wirklich schnelles Laufen. Und die dann irgendwann ausgeweitet auf 200 Meter, 300 Meter. Jetzt ist er bei 400 Metern, hat einen Hyrox in 3 Wochen.
Oha, nicht schlecht.
Aber er macht jetzt auch Hyrox mit 800 und 600 Metern.
Okay.
Ich gehe da jetzt gerade ein bisschen konservativer ran, weil ich war so, dann läufst du die vielleicht 10 Sekunden langsamer.
Ja.
Aber Hauptsache, du läufst die.
Ja, voll.
Genau, also da ist wirklich bei Muskelverletzungen umso mehr sprinten.
Krass.
Da machen die Muskeln auch weniger zu als beim Langlaufen, weil Muskulatur und Sehnen, und ich meine Sehnen sind ja einfach nur die Fortsetzung von der Muskulatur, die arbeiten mit Fatigue, also mit Ermüdung nicht so gut.
Und bei Nerven, wenn wir jetzt schon dabei sind, was würdest du sagen?
Nervenschmerzen sind sehr schwierig. Da würde ich tatsächlich ehrlich gesagt sehr gar nicht, also bei Nervenschmerzen mach das, was dir psychisch gut tut.
Ah ja.
Vielleicht ist es Fahrradfahren, vielleicht ist es Schwimmen, vielleicht ist es in der Natur laufen, who knows. Da arbeite ich tatsächlich sehr viel erstmal mit Atmung und Platz schaffen. Das ist so ein bisschen anderes Reha-Konzept tatsächlich.
Ja, okay. Ja, ich meine, wir werden ja gleich auf das Thema Schmerzen kommen, da kommen wir dann vielleicht eher darauf.
Genau.
Aber vielleicht trotzdem nochmal, um da anzuknüpfen, wenn es wirklich um diesen Moment von Return to Run geht, also wenn man wirklich anfängt, ins Laufen wieder einzusteigen, gibt es da irgendwie einen bestimmten Plan oder bestimmten Regeln, den du folgst? Und man hört ja auch manchmal dieses eine Minute laufen, eine Minute gehen, eine Minute laufen oder so. Hast du da irgendwie so einen
Plan? Ich habe einen Plan. Ich habe mit einem Kollegen lange über KPIs gesprochen, ob wir KPIs brauchen für Return to Run.
Ja.
Weil viele Kliniken, die wir kennen, die wirklich sehr gut sind, die haben KPIs, aber die haben auch 300 Physios, die bei denen arbeiten. Das heißt, die brauchen irgendwie KPIs, damit jeder so ungefähr das macht, was er machen soll. Unser KPI gerade ist unser Coaching-Eye. Also ich sehe, ob du ready bist zum Laufen oder nicht. Ich sehe es daran, wie du springst, wie du dich im Gym bewegst. Welche Antwort dein Körper mir gibt auf das Training. Ich versuche gerade KPIs zu entwickeln, aber ich bin irgendwie nicht so happy mit allen. Also ich finde auch diese 30, es gibt ja so dieses 30 einbeinige Calf Raises, die du machen sollst.
Ja.
Das ist sehr großer Bullshit.
Okay.
Ist sehr großer Quatsch. Schneide das Bullshit raus.
Ach Quatsch.
Das ist sehr großer Quatsch, weil erstmal, wenn du Calf Raises machst, die willst du machen mit einem komplett durchgestreckten Knie. Also die meisten Leute machen Calf Raises erstmal falsch.
Da fängt's an.
Die beugen das Knie, die wackeln vor und zurück. Du willst ein komplett durchgestrecktes Knie, eine durchgestreckte Hüfte haben und du willst nur vertikal hoch und runter gehen. Du willst dabei durch das große Zehgelenk drücken, also dass du nicht von innen aufdrehst. So sieht man ja Leute, die Calf Raises machen und immer ihren großen Zeh verlieren.
Stimmt.
Weil solche 30 kann jeder. 30 saubere, richtig gute Single-Leg-Calf-Raises kann fast niemand. Das ist super anstrengend. Ich bin eher so bei 10 bis 12.
Okay, ja.
Also wenn du 4 machst und dabei stirbst, dann bist du vielleicht noch nicht ready to return to run. Aber wenn du 10 machst und springen kannst, dann go for it.
Okay.
Manche können 15. Das ist, glaube ich, auch irgendwo so ein bisschen individuell. Aber deswegen bin ich so sehr schwierig mit KPIs. Und so ein bisschen auch wieder beim return to run. Also ich hatte zum Beispiel eine, die hatte eine Achillessehnenentzündung, die eher metabolisch war. Also die ist in der Menopause. Das heißt, du hast auch bei Sehnen, das ist super spannend. Sehnen sind generell super spannend. Wer mehr über Sehnen lernen möchte, es gibt einen Physio oder Coach, der heißt Jake Tura, der hat einen Podcast nur über Achilles und Patellatennensehnen. Super spannend. Aber Sehnen, die reagieren auch auf metabolische Krankheiten. Das heißt, wenn du Autoimmunerkrankungen hast, wenn du Diabetes hast, wenn du aber auch schwanger warst oder in der Menopause bist als Frau oder als weiblich gelesene Person, dann werden die Kollagenstruktur ändert sich durch die Hormonumstellung. Und ich habe tatsächlich gerade einige Frauen, die entweder schwanger waren oder in der Prä-Mit-Menopause sind, die haben Achillessehnenprobleme.
Oh, wow.
Und das dauert richtig lange. Und zum Beispiel mit der einen, die Achillessehnenprobleme hatte, wir haben die Reha gemacht, ein halbes Jahr ist sie nicht gelaufen, weil immer, wenn sie nur zum Bus laufen wollte, hat die Sehne sofort angefangen, weh zu tun. Und ich war so, hey, ich würde gerne, dass es schneller geht, aber dein Körper sagt nein. Ja. Wir müssen das jetzt einfach akzeptieren. Und mit ihr haben wir tatsächlich angefangen mit 3x10 Sekunden.
Okay.
Und das hat sie gemacht. Und dann habe ich es langsam gesteigert. Ne? Ich habe diesen Kreis gesucht. Irgendwann war sie so, boah, am nächsten Tag ist es stiff. Nicht schlimm, aber dann wusste ich, okay, am nächsten Tag war es steif. Wir erhöhen jetzt das mal nicht für 2 Wochen.
Ja.
Bis du mir sagst, es ist nicht mehr steif am nächsten Tag. Und dann erhöhen wir wieder.
Ja.
Und ich glaube, ein guter Coach, eine gute Coachin, die haben das im Gefühl, was gerade geht. Also es gibt Leute, da sage ich jetzt nicht, du läufst 5x15 Sekunden, weil dann sind die so, willst du mich eigentlich verarschen? Also dann sage ich schon, okay, hey, geh mal 2 Minuten laufen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel bei Sehnengeschichten gehen Intervalle eigentlich echt gut. Also wir fangen an mit 6x200 Metern schnell und dann steigern wir das. Und auch da, also es ist sehr individuell.
Ja, ich höre schon raus. Also man soll ja auch an der Stelle jetzt nicht eine allgemeingültige Empfehlung geben.
Genau.
Aber es ist spannend zu hören, dass man dann doch tatsächlich einfach auf das Schmerzsignal hört, aber schon auch ein bisschen mutig sein darf.
Ja, also auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn du Sehnenprobleme hast oder Muskelprobleme, so morgendliche Steifheit ist nicht schlimm.
Ja.
Selbst meine Füße, wenn ich ein hartes Tempo-Training habe, also ich habe jetzt letzte Woche bin ich 4x2 Kilometer gelaufen, recht schnell. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, meine Füße waren so stiff. Ich hatte so diesen Anlauf, ich persönlich nenne es nicht Schmerz, vielleicht würden es andere Leute Schmerz nennen. Und ich wusste einfach so, nächste Woche mach einfach dasselbe nochmal. Du musst jetzt nicht nochmal mehr machen nächste Woche.
Ja, voll.
Das ist eigentlich, wie man Schmerzen. Das ist einfach dein Körper, der sagt, das ist gerade ein guter Load, bitte mach jetzt einfach nicht mehr.
Okay. Ja, ja, dann lass uns gerne in das Thema Schmerzen ein bisschen tiefer einsteigen. Wir haben jetzt schon irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen angeteasert. Aber genau, also die meisten Leute, wie du richtig natürlich angesprochen hast, haben die Erwartungshaltung, dass sie nach der Reha komplett schmerzfrei sind, dass alle Übungen, die sie wahrscheinlich innerhalb der Reha machen, schmerzfrei sein müssen, damit es so richtig ist. Du hast ja aber auch schon gesagt, das stimmt nicht.
Nee.
Also je nachdem natürlich, auch was die Verletzung ist, ist manchmal Schmerzfreiheit auch total unwahrscheinlich.
Ja.
Ne? Ja, was würdest du den Leuten da vielleicht erstmal grundsätzlich mitgeben wollen, was das Thema Schmerzen angeht?
Grundsätzlich, dass Schmerzen einfach, wie gesagt, nichts Schlimmes sind, sondern erstmal die Art und Weise von deinem Körper zu kommunizieren. Und ohne den Schmerz würden wir nicht wissen, ob die Reha funktioniert oder nicht. Ohne den Schmerz würdest du auch nicht wissen, ob du verletzt bist oder nicht.
Stimmt.
Und dann würdest du einfach weiter drauflaufen. Ja. Also es gibt auch Leute, die laufen auch mit Schmerzen drauf.
Ja.
Aber eigentlich sind Schmerzen ein Signal, hey, mach jetzt nicht mehr. Mach entweder dasselbe oder mach weniger. Und das musst du lernen zu kategorisieren. Wie gesagt, bei Knochen ist Schmerzen Stopp. Einfach Stopp. Direkt. Deswegen bin ich da wirklich vorsichtig. Wir haben eine Sportarztpraxis, mit der wir zusammenarbeiten, wo ich auch immer denen sage, bitte MRT jetzt, sofort.
Okay.
Wo ich auch KundInnen, die zu mir für was anderes gekommen sind, wo ich manchmal dann auf einmal merke, das könnte vielleicht einfach der Knochen sein.
Ja.
Ich bin happy, wenn die negativ zurückkommen.
Ja,
also, weißt du, ich bin happy.
Einmal zu oft, ne?
Genau, ich bin happy, wenn die sagen, nee, MRT war unauffällig, als wenn da wirklich eine Ruptur oder irgendwas drin ist und wir dann weitermachen.
Okay.
Genau.
Und arbeitet man dann mit diesem Schmerzmanagement konkret so, dass man einfach die ersten zum Beispiel 3 Punkte, 1 bis 3, ist es dann quasi guter Schmerz und das danach wird dann schlechter Schmerz oder teilt man das gar nicht in gut und schlecht ein? Oder
nee, also man teilt es erstmal nicht in gut und schlecht ein.
Okay.
Ich finde auch dieses 1 bis 3 schwierig zu sagen, weil manchmal, ich würde sagen, das, was dein Base-Level ist, der ist jetzt normal, weil das ist dein Base-Level. Auch ohne Training hast du den.
Okay.
Also das ist jetzt erstmal das, was es ist. Und dann, wenn der Base-Level vielleicht mal bei einer 4 oder 5 ist, gibt es auch, wenn es wirklich akuter ist, dann ist das dein Base-Level.
Mhm.
Und dann bin ich fein, wenn wir erstmal beim Base-Level bleiben. Hauptsache, du machst was und du loadest. Und vor allem Sehnen brauchen wirklich richtig lange, um sich anzupassen. Und selbst wenn du bei der Sehnenreha nach 3 Monaten schmerzfrei bist, die Sehne hat sich nicht geändert.
Oh.
Also Kollagenstruktur, das dauert
spannend.
Monate.
Okay.
Deswegen meinte ich auch am Anfang, dieser Fehler, irgendwie Schmerzfreiheit mit Heilung gleichzusetzen, das ist halt auch ein großer Trugschluss. Und viele Leute, die in der Reha sind, die haben dann trotzdem 3, 4 Übungen, die müssen sie einfach weitermachen. Aber ganz ehrlich, ich hoffe, dass du trotzdem ins Gym gehst.
Mhm.
Und ob du jetzt die Übung machst oder die Übung machst, das sind meistens auch Krafttrainings oder plyometrische Übungen oder eine Übung mit einem bestimmten Bias zum Beispiel, dass du mehr durchs Großsehgrundgelenk drückst oder was auch immer, dann mach halt die statt irgendwelchen random Calf Raises.
Ja.
Also genau, es gibt, also dann haben viele Leute haben dann Angst und denken, boah, ich muss ja für den Rest meines Lebens dann was machen.
Genau.
Ja. So, ja, ich hoffe, dass du für den Rest deines Lebens was machst.
Ja, voll. Ja.
Deswegen, es ist nichts Schlimmes.
Es sind Dinge, die dann einfach mit in den Trainingsplan übernommen werden.
Genau, sozusagen. Genau. Also die kamen dann, wenn die mit uns arbeiten, kriegen ja immer einen Trainingsplan nach den Sessions, wo quasi zu jeder Übung ist immer ein Video drin, damit die halt ganz genau wissen, was die machen müssen. Und dann, wenn die quasi entlassen werden oder sagen, hey, ich bin jetzt ready, zum Beispiel einfach nur in den Plan zu gehen, dann setze ich mich mit denen zusammen und wir gehen einmal zusammen durch, welche Übungen haben funktioniert. Und dann sage ich, okay, diese Übung machst du 3-mal die Woche so viel.
Mhm.
Diese Übung machst du 2-mal die Woche so viel. Die kriegen dann so eine kleine Notiz. Ja, und dann muss halt jeder für sich selber, also ich kann jetzt nicht alles micromanagen, aber die sind eigentlich sehr, sehr happy damit und wissen halt vor allem auch, also ich hatte zum Beispiel einen, der hat Shinsplints, ist dann auch Marathon gelaufen mit Shinsplints und die waren fein danach, aber er weiß, es wird irgendwann wahrscheinlich wiederkommen, wenn er vielleicht mehr läuft oder doller läuft, aber er hat seine 5 Übungen und er weiß ganz genau, worauf er achten muss und was er machen muss, damit die wieder weggehen.
Okay, also eigentlich sind das dann schon richtige Präventionsübungen, die du den Leuten mitgibst, ne? Es ist ja dann gar nicht mehr so reine Reha, weil eigentlich sind sie ja ready to run und gehen ihres Weges.
Ja, ja.
Aber sie machen präventiv was dafür, dass es nicht nochmal zurückkommt.
Ja, entweder sie machen präventiv was oder sie haben es vielleicht noch ein bisschen. Weil wie gesagt, auch solche Sehengeschichten können einfach länger dauern. Und wenn die einfach das Gefühl haben, hey, ich habe es gerade unter Kontrolle.
Ja.
Ich meine, auch Reha-Coaching ist ja auch immer ein finanzielles Investment. Und kann man sich vielleicht nicht 3 Jahre lang leisten.
Natürlich, ja.
Dass sie das dann einfach machen und eigentlich ist irgendwie alles, was du machst, Prehab. Also dein Krafttraining ist Prehab, dein Laufen ist Prehab, deine Sprünge sind Prehab.
Stimmt.
dass du einfach stärker und resilienter für alles bist, was passiert.
Ja, stimmt, voll.
Also selbst wenn du zum Beispiel dich wirklich irgendwie verletzt und die Ärzte sagen, hey, in 2 bis 3 Monaten sollten wir operieren, was man dann macht, ist quasi vor der OP so stark wie möglich zu werden. Vielleicht gibt es ein Gelenk, was du nicht nutzen kannst, aber das ist ein sehr, sehr großer Punkt, dass wenn man halt irgendwie sagt, okay, da muss vielleicht wirklich operiert werden, dass man einfach davor wirklich so reinhaut mit Krafttraining und Cardio, weil je gesünder metabolisch, also je besser deine Cardio ist, aber auch je stärker du bist, desto schneller wird dein Reha-Prozess nach der OP.
Spannend, okay. Das ist ganz wichtig. Auch total interessant, weil es auch so ein bisschen kontraintuitiv ist vielleicht für manche Leute, ja, weil sie eher denken, ihr lieber schonen, dann geht die Regeneration schneller.
Aber nee, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ja.
Haben wir ja schon an manchen Stellen heute rausgehört. Genau. Okay, wir haben ja vorhin auch über Leute gesprochen, die Schmerz eher überinterpretieren, vor allem bei chronischen Schmerzen. Mhm. Wie gehst du mit solchen Personen um? Ist das, weil du meintest ja, das ist ja nochmal eine eigentlich andere Art der Reha.
Ja, also chronische Schmerzen, vor allem die dann auch schlimmer werden mit Stress, da geht es sehr viel um Stressmanagement. Also ich habe quasi einen Fragebogen am Anfang, der auch immer abfragt, wie viel Stress hast du, wie viel schläfst du, wie ernährst du dich, hast du andere Diagnosen, Red S und so weiter. Dann kriege ich erstmal so einen groben Blick. Also wenn mir dann so Leute eintragen, 5,5 Stunden schlafen sie und wachen immer müde auf, dann weiß ich, okay, we're gonna talk about that. Ja. Und dann kriegt man auch in den ersten Sessions schon so ein Gefühl dafür, wie viel Stress die Person hat und wie viel sich die Person selber auch macht. Und da geht's viel mit so Atemübungen, erstmal wirklich das Nervensystem runterzubringen. Also das, dann kriegen Leute vielleicht auch so eine kleine Home-Session, die so 20 Minuten oder 10, 15 Minuten geht, die sie jeden Abend machen. Und zum Beispiel der eine Fußballer, von dem ich vorhin erzählt hatte, der kam mit bestimmten Schmerzen zu mir und ich habe tatsächlich die ersten 2 Wochen mit ihm nur, weil er 3-mal am Tag trainiert hat, die ganze Zeit und nur geballert hat.
Boah.
Also wirklich und auch quasi 2 Jobs hat, krass ambitionierter Mensch, wo ich einfach gesehen habe, weil und der auch stark ist. Also der trainiert auch weiterhin, ist jetzt nicht so, dass er nicht trainiert, aber wo ich einfach gesehen habe, du brauchst jetzt nicht noch mehr Training, du musst mal dein Nervensystem runterfahren. Das heißt, was ich gemacht habe, ich war so, nee, weil er war so, ja, kann ich jeden Tag immer noch Fahrrad fahren? Ich so, nein, voll unnötig. Ich habe ihm halt das Ganze, erstmal den Load quasi umstrukturiert, Volumen gemanagt und er hat 5 oder 6-mal die Woche eine bestimmte Atemsession gemacht und nach 2 Wochen hat er mir geschrieben, er hat keine Schmerzen mehr. So, er läuft gerade nur 1-mal die Woche. Sein Ziel ist es, irgendwann unter 3 Stunden Marathon zu laufen.
Okay.
So, it's a long way. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen was dafür machen. Aber schon allein erstmal war ich so, okay, wir haben jetzt erstmal alles gemacht, um dein Nervensystem wieder erstmal runterzubekommen. Weil die Schmerzen, die er mir beschrieben hat, die waren so ein bisschen diffus. Und ehrlich gesagt, wenn Schmerzen diffus werden, also wenn sie so ein bisschen so random auftreten zum Beispiel, wenn man nicht wirklich ein Muster sehen kann, wenn sie zum Beispiel im Urlaub auch besser werden, so Leute, die sagen, oh, im Urlaub hatte ich gar keine Schmerzen. Aber ich so, du hast keine Verletzung. So,
verstehe.
Das ist dein Nervensystem.
Okay.
Da ist vielleicht irgendwas, was natürlich, weil warum tut gerade das Knie weh und nicht die Hüfte? Da ist sicher irgendwas.
Ja.
Aber warum ist der Schmerz in deinem Alltag, in dem Job, den du hast, wo du vielleicht unglücklich mit deinem Partner, deiner Partnerin bist, bei einer 6 von 10 und im Urlaub bei 0?
Ja.
So, das macht keinen Sinn.
Okay, das ist auch ein super, super interessanter Punkt, finde ich, in dem Ganzen, weil darauf muss man ja auch erstmal kommen, ne? Also das ist ja dann auch was einem wirklich eher jemand von außen spiegelt, wenn man selber sich das ja so oder so erklären kann. So, vielleicht bin ich einfach besonders viel spaziert im Urlaub.
Ja,
oder
nee, es
so,
ist meistens, also für selbst, also für
die
mich
gute
ist,
Luft.
Genau, und also für mich ist wirklich, wenn Schmerzen random werden, wenn du kein Muster, also ich versuche immer Muster in den Schmerzen zu erkennen, weil so arbeitet mein Gehirn und ich würde auch sagen, vieles meiner Kollegen, dass du halt versuchst, okay, was funktioniert nicht, wo kann ich progressen, wo nicht. Ja. Und wenn ich aber kein Muster erkennen kann, dann ist es für mich auch schon ein Muster zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt an was anderem.
Okay. Und ich meine, du hast ja vorhin auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass du auch schon mal sowas hattest, ne, mit dem Rücken.
Ja.
Hilft es dann den Leuten, den Schmerz aber auch zu ignorieren im Alltag? Also versucht man sie dann eher wegzubringen, sich darauf zu konzentrieren die ganze Zeit, weil es dadurch schlimmer wird, nehme ich mal an.
Ja, versuch mal, sag mal, denk mal nicht an den blauen Elefanten.
Ja, genau so, ja.
Dann denkst du an den blauen Elefanten immer.
Genau.
Und das meine ich halt, dass Reha einfach mental sehr lange dauern kann und dass Leute einfach loslassen müssen davon. Was ich aber gesehen habe, je mehr positive Erfahrungen und Erlebnisse die Person hat mit Bewegung, wo der Schmerz nicht sofort reingeschossen kommt.
Ja.
Weil ich meine, wenn du irgendwas machst, wo du vielleicht auch einfach dich kurz konzentrieren musst, bist du auch kurz einfach mal abgelenkt.
Stimmt.
Und vielleicht gehst du dann aus dem Gym raus und bist so, oh mein Gott, ich habe eine Stunde lang nicht über meinen Schmerzen nachgedacht, weil du gerade 20 neue Übungen hattest und du warst so, wie mache ich das jetzt? Und guckst nochmal dieses Video und so weiter. Oder dann checken die, okay, Moment mal, vielleicht sind die Übungen gar nicht das Problem. Ja. Dann gehen die nächste Woche wieder ins Gym und erwarten vielleicht ein bisschen weniger, dass der Schmerz kommt.
Ja, okay.
Und das ist super interessant, weil du hast einmal Progressive Overload. Das ist quasi ein Konzept im Training, wo du quasi progressiv das Gewicht steigerst oder die Wiederholungsanzahl steigerst oder die Übung steigerst. Du hast aber auch Graded Exposure. Und Graded Exposure ist eigentlich ein Konzept der Psychologie, wo du dich quasi bestimmten Dingen graduell aussetzt.
Ja.
Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Leute, die Angst haben, die langsam mehr und mehr sich mit ihrer Angst konfrontieren. Womit auch immer.
Ja. So diese typische Konfrontationstherapie.
Genau. Ja, genau. Und das ist halt auch Leute, die zum Beispiel sagen, hey, ich habe Schmerzen, ich will mich nicht bewegen, weil ich habe Angst vor Bewegung. Den gibst du halt erstmal Atemübungen, weil das ist ein sehr Low-Level-Einstieg.
Stimmt.
Weil du liegst auf dem Boden und atmest. Also da erwarten sie auch meistens keine Schmerzen. Weil wenn ich denen jetzt ein Gewicht in die Hand geben würde, dann ist, weil Schmerzen sind auch eigentlich nur dein Nervensystem, was versucht, dich zu beschützen.
Mhm.
Und dein Nervensystem hat gelernt, Gewichte tun weh. Und Gewichte sind gleich Schmerzen. Sprünge sind gleich Schmerzen. Gym ist gleich Schmerzen, weil ich habe Angst im Gym, weil ich fühle mich nicht wohl im Gym.
Ja.
Das heißt, was gebe ich der Person, wo sie erstmal gar keine Verbindung zu Schmerz hat, ist auf dem Boden liegen und atmen.
Stimmt, ja.
Dann vielleicht irgendwann fängst du an, deine Füße dabei zu heben.
Ja.
Dann gehst du vielleicht in eine andere Position und atmest nur in der Position.
Okay. Mhm.
Und so, ja, kann man sagen, führt man die Leute quasi so ein bisschen rein und auf einmal machen sie eine Bewegung.
Ja.
Und es tut nicht weh.
Ja.
Und auf einmal haben sie ein Kilo in der Hantel und es tut nicht weh.
Das ist spannend. Das ist eigentlich super viel Psychologie auch in dem Moment.
Ja.
Und nicht so viel Physiologie.
Ja, ja, voll.
Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Coach und AthletInnen, sage ich jetzt mal, gut zusammenpassen ne? und sich irgendwie verstehen und auch Vertrauen zwischen beiden herrscht. Ne?
Ja, Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also ohne Vertrauen, das funktioniert nicht. Und ich habe auch teilweise Zusammenarbeiten quasi aufgehört und abgebrochen, wenn ich gemerkt habe, dass funktioniert einfach für beide nicht, wo ich dann die Person einfach an jemanden anders einfach weiterleite, wo ich denke, hey, das könnte vielleicht mehr ein Match sein.
Ja.
Es gibt aber natürlich auch die Fälle, wo man merkt, okay, man kommt jetzt hier nicht weiter und man braucht wirklich psychotherapeutische Hilfe.
Okay.
Und dann leite ich die Person auch an psychotherapeutische Hilfe weiter. Dann sage ich, hey, guck mal, wir kommen hier gerade nicht weiter, weil du so viel Angst hast, dass du einfach alles schlimmer machst. Das ist auch schon mal vorgekommen. Wo eine Person so emotional Angst hat, dass diese ganzen rationalen Argumente nicht mehr helfen.
Okay.
Und das ist dann wirklich ein Fall für eine Psychotherapie. Also das ist dann,
du kannst ja auch nicht alles leisten.
Ich bin auch keine Therapeutin. Also ich bin auch keine Psychotherapeutin. Eben. Ich kann menschlich einfach guiden und oft hilft es, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, so wie ich auch nicht operieren kann.
Ja.
Also wenn eine Person eine Operation braucht, bitte geht zum Arzt.
Ja, ja. Also ganz wichtig, da irgendwie seine eigenen Fähigkeiten auch nicht zu überschätzen.
Auf jeden Fall.
Leute notfalls weiter zu leiten.
Auf jeden Fall, weil es geht immer darum, dass der Person, die vor dir ist, geholfen wird.
Ja.
Es geht nicht um Ego oder irgendwas, weil ich helfe niemandem, wenn ich irgendwie falsch berate, nur weil ich denke, ich müsste es jetzt können.
Ja.
Also ich habe auch Kollegen, mit denen ich mich austausche, wo ich auch manchmal eine Person, also einen Kollegen mit rein in eine Session nehme oder Videos schicke oder wie auch immer und bin so, hey, was denkst du, das und das und das habe ich gemacht, irgendwie komme ich nicht weiter, irgendwas übersehe ich.
Ja.
Und so lernt man ja auch.
Voll.
Ja. Genau.
Ja, spannend. Okay. Ja, super viel schon mal gelernt an der Stelle. Ich kann mir vorstellen, eine Frage, die Leute da draußen auch noch haben, ist, wann sind sie wieder bereit für Wettkämpfe? Weil das ist ja auch so ein Ding, okay, vielleicht ist man jetzt schmerzfrei oder hat gelernt, mit dem Schmerz umzugehen und man macht es jetzt nicht schlimmer und so. Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch nochmal viel Angst hintersteckt, oder? Sich dann das erste Mal auch wieder in ein richtiges Race zu trauen, wo man dann auch ein bisschen immer über die eigenen Grenzen geht. Das ist ja recht, also nicht unwahrscheinlich, dass man in einem Wettkampf über die eigenen Grenzen geht, einfach weil man alles aus sich rausholen möchte. Wie navigiert man die Menschen da wieder hin?
Ja, gute Frage. Also ich hatte jetzt zum Beispiel vor dem Marathon einige Leute, drei, vier Leute, die Reha gemacht haben und zwei von denen waren eigentlich nicht ready, in den Marathon zu gehen. Und die wollten aber unbedingt. Und irgendwo bist du halt als Coach, ich kann es dir halt nicht verbieten.
Ja.
Also wenn du laufen willst, dann wirst du laufen.
Ja.
Und was ich aber mit denen abgemacht habe, ist, dass die einfach auf sich hören. Also die haben auch alle jetzt keine PB-Vorstellung gehabt, sondern wollten es erstmal schmerzfrei laufen.
Gut.
Also einfach erstmal Erwartungen setzen und Erwartungen managen, weil wenn du gerade aus einer Reha kommst und vielleicht nicht richtig viel trainiert hast, du kannst nicht erwarten, dass du deinen Marathon PBst oder irgendeinen Wettkampf PBst, wenn du jetzt 4 Monate nicht richtig geraced bist. Es geht, also vielleicht Wunder passieren, aber das sollte nicht die Erwartung sein. Und ich habe mit einigen abgesprochen, hey, du läufst locker und sobald du merkst, dass irgendwas wehtut, gehst du raus. Dann DNFst du. Weil ich hab's lieber, dass du rausgehst, als dass du da durchpusht und dann bist du da, wo wir vor 3 Monaten wieder waren. Und ich glaube, was wichtig ist für Coaches und Physios, die mit solchen Leuten auch arbeiten, ist einfach wirklich das Selbstvertrauen zu haben, da wirklich auch ehrlich und offen und direkt zu sprechen und zu sagen, hey, guck mal, wenn du das machst, dann bist du eventuell wieder da, wo wir vor 3 Monaten waren.
Ja.
Und also genau, das ist halt super, super wichtig. Das gebe ich auch immer allen Physios und Coaches, mit die ich mentor. Dass im Endeffekt geht es darum, dass es der Person gut geht, und sag alles und mach alles, was wirklich da hilft. Und wenn du das Gefühl hast, das ist nicht gut, dass du racest, dann sag das.
Ja.
Also ich habe auch einer Person gesagt, du sollst nicht racen.
Ja.
Sie hat es trotzdem gemacht, wo ich dann auch meinte, okay, guck, ich bin der Meinung, du solltest es nicht machen.
Ja. Ist halt transparent sein, ja.
Genau, das ist super, super wichtig. Und wenn es mehr in Richtung Racing wieder reingeht, das erste Race sollte nicht dein A-Race sein.
Okay.
Also du gehst mal, dann machst du vielleicht, du musst ja nicht unbedingt einen Marathon racen. Ja. Meinetwegen mach einen 10K-Race und guck einfach, mach die erste Hälfte auf 85% und die zweite Hälfte auf 95%. Einfach zum wieder reinkommen.
Voll.
Ohne Erwartung, ohne nichts oder ein Trail Race oder was auch immer, um da erstmal wieder reinzukommen.
Ja, also quasi nicht wieder an dem Wettkampf anknüpfen, wo vielleicht zum Beispiel die Verletzung passiert ist oder so. Ne?
Ja.
So, also schon mal erstmal ein bisschen Erwartung runterschrauben,
ja.
Aber man darf irgendwann wieder.
Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Im Endeffekt auch viel musst du ausprobieren. Also auch hier wieder, ne, wir kennen den menschlichen Körper zu wenig. Und zum Beispiel, ich hatte einen Ultraläufer im Coaching und Reha, der hatte mal, also der hat seine Hüfte auf der einen Seite ist angeboren, einfach ein bisschen enger sein Gelenk als auf der anderen Seite. Und der wollte so ein richtig fettes Event einmal quer durch Deutschland laufen, quasi 120 Kilometer am Tag für 10 Tage oder so. Und im Training lief alles gut und er hat 80 Kilometer Tage gemacht an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, also 80, 80, 80 und meinte, seine Hüfte ist fein, alles war gut, er hatte super viel Energie, war richtig geil, lief super. Dann ist bei ihm im Persönlichen was passiert, wo ein bisschen Stress war die Woche davor, dann musste er das Event ein paar Tage verschieben und dann hat er ab Tag 1 abends Hüftschmerzen, die hat durchgemacht. Und Tag 2, als losgelaufen war, so, wenn ich jetzt mache, ist die Hüfte hin und er hat DNF'd. Obwohl das Training sogar gut lief, okay. Und da war nicht mal was.
Ja.
Und es kann immer passieren.
Ja.
Und du kannst noch so gut vorbereitet sein, es kann sein, dass es einfach nicht the time ist.
Ja, voll. Man darf sich da dann ja einfach nicht so sehr fertig machen.
Das ja, und was auch wichtig ist, ich finde, es geht viel verloren in Social Media. Wir laufen alle, die meisten von uns verdienen kein Geld mit Laufen.
Ja.
Also ganz ehrlich, sogar die deutsche Elite verdient nicht so viel Geld mit
das
Laufen.
Stimmt.
Different problem.
Ja.
Aber sogar die verdienen nicht so viel Geld mit Laufen. Das heißt, nicht, dass jetzt Geld verdienen das Wichtigste ist, aber all diese Races machen wir, weil wir Bock aufs Racen haben.
Ja.
Und ich glaube, was hilft, ich weiß, es ist nicht so leicht, wenn man halt auf Social Media immer sieht, wie viel krasse Sachen gelaufen werden und welche PBs geknackt werden und so weiter. Aber dass man sich einfach mal zurückbesinnt darauf, warum mache ich das eigentlich?
Ja.
Mache ich das, um meine Zeit zu posten, um auf Strava irgendein Segment zu haben?
Mhm.
Woher suche ich mir diese Bestätigung? Oder mache ich das, weil ich einfach Bock aufs Laufen habe und einfach Bock habe, mich zu verbessern? Und wenn ich gerade aus einer Verletzung komme, weil ich vielleicht zu viel gemacht habe, habe ich erstens hoffentlich daraus gelernt.
Ja.
Und zweitens gibt es nächstes Jahr auch noch Marathons.
Stimmt.
Es gibt nächstes Jahr noch Marathons.
Geduld ist das A und O.
Ja, ja, und das ist halt, also ich finde auch, jedes Race hat seine Zeit.
Ja.
Und manchmal it's just not the time.
Ja. Hast du sehr schön ausgedrückt.
Ja,
ja, super, super spannend. Sehr viel gelernt heute. Hast du irgendwelche Botschaften vielleicht noch an die Leute da draußen, die wir vergessen haben,
ja,
die du entweder jetzt verletzten Leuten mitgeben würdest? Vielleicht hast du auch eine Botschaft an andere Physios, weil ich meine, du
ja
kriegst natürlich als Expertin da viel mehr mit, was vielleicht auch schief läuft bei anderen Leuten.
Ja.
Ja, wo du überhaupt generell Verbesserungspotenzial ja siehst, egal ob bei AthletInnen jetzt oder
ja,
bei Physios.
Boah, ich habe, glaube ich, eine Message, also für jeden Einzelnen, aber
ja,
ich glaube, also bei Physios auf jeden Fall, was ich gerade sehe, ist, dass vor allem die neuere Generation von Physios, also die gerade so ihre Ausbildung starten, in der Ausbildung sind oder gerade beenden, es besser machen wollen, was richtig, richtig toll ist, weil das sind die Physios, die mich und meine Kollegen kontaktieren und
ja
sagen, hey, wir wollen von euch lernen, weil ihr habt Wissen, was wir einfach nicht beigebracht bekommen,
ja,
weil das ist ja nicht das Problem, das ist ja nicht der Fehler der Physios, sondern was gerade beigebracht wird. Und
stimmt,
Deutschland ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, eine gute Physio-Ausbildung. Jetzt ist es ein Studium, aber wenn du das mit Australien zum Beispiel vergleichst, wo das Physio-Studium wirklich gut ist, ist einfach ein Unterschied. Und was wir jetzt auch, ich meine, mir geht es einfach darum und auch meinen Kollegen so viel Impact wie möglich zu haben, weil so, wir arbeiten zwar im One-on-One mit den Leuten, aber wir können natürlich nur mit so vielen Leuten arbeiten, weil unser
ja,
ne, Tag hat auch nur 24 Stunden
klar,
und mentale Kapazität auch nur so viel. Aber was wir halt überlegt hatten, okay, wenn noch mehr Physios und Coaches einfach das Wissen hätten, was wir haben, weil das ist keine Rocket Science, was wir machen, das ist jetzt nicht super komplex, das kann eigentlich jeder lernen, der oder die Bock drauf hat und sich damit beschäftigen möchte, wie viel mehr Menschen in Deutschland würden weniger Verletzungen haben oder weniger Schmerzen haben und mehr ihre Sachen machen können, weil sie einfach eine gute Betreuung haben. Genau, und das heißt, für Physios, guckt mal über den Tellerrand hinaus, bildet euch weiter. Also wir arbeiten zum Beispiel auch gerade an einem Mentorship genau dafür, weil wir einfach so viele Physios gementort haben im One-on-One, dass wir meinten, okay, irgendwie das gleiche Gespräch dreimal die Woche führen, macht nicht so viel Sinn. Ja. Und auch hier, es geht wieder um Impact. Ich will, also wenn 50, 100, 200 Physios in Deutschland das Wissen haben, was wir jetzt haben, das wäre so krass.
Ja.
Also das würde so viel ändern, wie Leute Sport machen, wie Leute Schmerzen sehen, weil sie dann auch mit ihren PatientInnen halt auch über Schmerz aufklären, also was viele auch jetzt schon machen, aber die dann auch wirklich wieder zur Belastung hinbekommen, weil das wird ja viel in der Physiotherapie einfach auch wenig beigebracht.
Ja.
Wie machst du Trainingssteuerung? Wie machst du Belastung? Wie machst du Return to Run? Physios sind ja wirklich gut in der akuten Schmerzphase nach einer OP. Die sind dafür super.
Ja.
Aber ich finde, die könnten noch so viel besser sein in diesem Return to Run. Genau das machen wir. Das heißt, bildet euch weiter, trainiert hart. Also was ich sehe, viele Leute, die mit SportlerInnen arbeiten wollen, die trainieren selber nicht oder wenig und die wissen das nicht. Der eigene Körper ist der größte Lehrer, den man haben kann. Die eigenen Verletzungen, dass du trainierst, dann verletzt du dich und bist so, oh shit, jetzt muss ich damit dealen. Wie dealst du mental damit? Und dann kannst du das auch mit deinen KlientInnen oder KundInnen, PatientInnen, was auch immer, denen weitergeben. Das heißt, bildet euch weiter, trainiert hart, lauft schnell, hebt schwer.
Ja.
Das kann ich denen auf jeden Fall mitgeben. Und ansonsten, Leute, die gerade verletzt sind, erstmal, Verletzungen sagen nichts über deinen Wert als LäuferInnen aus. Also voll das wichtig. Ist ganz, ganz wichtig. Nur weil du verletzt bist, bist du nicht schlechter, nicht dümmer, nicht weniger wert als LäuferInnen oder Mensch, sondern du hast einfach vielleicht in letzter Zeit Tempo und Volumen und Hustle mehr priorisiert, als auf deinen Körper zu hören. Das heißt, da einfach einmal einen Schritt zurückgehen, vielleicht gucken, okay, woran kann es vielleicht gelegen haben, vor allem vielleicht ne, die Kombination, es gibt nicht die eine Ursache. Und dann wirklich dieses Comeback stronger und Wege finden, wirklich doch stärker und resilienter und resistenter zu werden als davor.
Ja.
Und auch immer das Positive in Verletzungen sehen. Ich weiß, es klingt sehr toll, wenn man nicht verletzt ist.
Ja, voll.
Aber jede Verletzung bringt dir was bei und jede Verletzung lehrt dich was.
Ja.
Und dass du einfach guckst, okay, was lerne ich gerade?
Stimmt.
Weil wenn man die Perspektive dahin shiftet, dann shiftet man auch einfach die Beziehung, die man zu der Verletzung hat.
Ja.
Und was ich gelernt habe in der Reha, Optimismus. Und zwar jetzt nicht so delusional Optimismus, aber wirklich so realistischer Optimismus ist das, was deine Reha entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich macht. Ich hatte zwei Fälle, die beide wirklich schlimm waren. Man könnte jetzt streiten, wer es schlimmer hatte. Wirklich nicht cool. Der eine meinte dann zu mir, weil der eine war 28, der kriegt wahrscheinlich jetzt ein künstliches Schultergelenk, weil er sich die Schulter so schlimm gebrochen hat, dass die OP nicht mehr hilft.
Oha.
Der aber zu mir meinte mit Lachen, ja, ich werde wahrscheinlich volle Range haben und ich bin ja auch bei dir und ich weiß, ich bin in guten Händen und es wird alles schon wieder.
Mhm.
Der einfach so richtig optimistisch war. Der andere hat sich das Kreuzband gerissen. Eigentlich nicht so schlimm, es war nur ein Kreuzbandriss. Der aber alles so negativ und schwarz gesehen hat, wo die Reha auch nicht erfolgreich ist.
Okay.
Weil einfach, das ist wirklich ein Mindset-Ding. Und deswegen, ja, es ist schwierig zu sagen, sei positiver, aber es ist einfach, man sieht es einfach. Ich glaube, es sehen auch alle, die mit Leuten arbeiten, die Verletzungen haben.
Ja, spannend.
Deswegen, das ist ein Mindset-Ding. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, was ich jeder Person mitgeben möchte, ist, dass Social Media nicht die Norm ist.
Mhm.
Social Media ist nicht die Norm. Leute, die Ultras laufen und 300 Kilometer am Wochenende laufen, das ist nicht normal.
Ja.
Was man dazu jetzt die Backyard-Ultra und diese ganzen Sachen, die jetzt gerade aus dem Boden schießen, Kim Gottwald, ich meine, der hat zahlreiche Verletzungen davon, der ist in seinen 20ern, gehen wir wieder zurück, was ich gesagt habe, Knochen brauchen ewig, um sich zu bilden.
Ja.
Wenn du in deinen 20ern bist, noch nicht so lange läufst, solltest du keine Ultras machen.
Ja.
Lass es einfach.
Kleine Message an Kim an der Stelle.
Ja, nicht an ihr, es gibt viele, die das machen. Nicht nur ihr. Also er ist jetzt nur das prominente Beispiel.
Ja.
Und er tut mir auch sehr leid. Also vielleicht hat er das gelernt.
Ja.
Und ich habe letztens ein sehr gutes Reel gesehen, was sehr krass mit mir resoniert hat, wo es darum geht, dass viele Leute auf Social Media gerade so performative, harte Sachen machen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das Reel ist ziemlich viral gegangen, dass Leute quasi 100 Kilometer laufen oder einen Marathon laufen.
Für die Klicks.
Für die Klicks. Aber ganz ehrlich, 100 Kilometer zu laufen ist nicht schwer. Du hältst dich an Trainingsplan und nach einem Jahr schaffst du 100 Kilometer. Ja. Es ist so performative hart.
Ja.
Was aber wirklich schwer ist, lauf mal unter 16 Minuten auf dem 5K. So, dafür brauchst du vielleicht 5 Jahre, wenn du es überhaupt schaffst. Das ist schwer.
Aber das interessiert die Leute.
Das interessiert die Leute nicht. Das heißt, und da gehe ich wieder zurück, so frag dich, warum machst du die Sachen? Geht es darum, das zu zeigen, damit, weiß ich nicht, um Wertschätzung von anderen zu bekommen?
Ja.
Oder läufst du für dich? Und ich glaube, wenn du wirklich für dich läufst, dann wirst du auch mit vielen Verletzungen gar nicht dealen müssen, weil die gar nicht auftun, weil du diesen Druck und Stress von außen nicht hast.
Ja, also nochmal so ein Tipp zur Prävention eigentlich.
Ja,
ne?
Ja. Ja. Ultralaufen ist nicht die Norm.
Ja. Finde ich wichtig, dass du es nochmal angesprochen hast. Ja, ja, tipptopp. Ich würde sagen, das war ein sehr, sehr schönes Fazit.
Dankeschön.
Hätte ich besser nicht ausdrücken können. Auch nochmal wichtige Themen aufgemacht an der Stelle. Und was wir uns hier eigentlich mitnehmen können aus der Folge ist die Antwort, yes, you can come back stronger.
Ja, auf
also
jeden
es
Fall.
Ist auf
mit
jeden Fall möglich.
Mit einem Reha-Programm.
Richtig.
Nicht die ganze Zeit einfach nichts machen, abwarten.
Ja.
Nicht mit Gummibändern arbeiten, dann hoffen, dass du wieder laufen kannst. Aber viele sind come back stronger, weil viele sind underprepared davor, haben nicht so viel gemacht, haben dann durch die Reha gelernt, wie viel sie eigentlich machen müssen, kommen aus der Reha raus und sind so stark und können sprinten, schnell laufen und sind einfach so resilient.
Ja.
Und das ist eigentlich das Schönste.
Das ist total schön. Und wir dürfen optimistisch sein, weil es ja sogar bei der Reha hilft, habe ich mir auch mitgenommen. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, ein super schönes Gespräch. Ich durfte heute auf jeden Fall sehr, sehr viel lernen. Sehr, sehr erhellend für mich. Einige Impulse habe ich mir auch mitgenommen. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Dankeschön, danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, gerne wieder. Gerne immer wieder. Die Türen stehen dir offen bei uns.
Sehr gut.
Wenn die Leute da draußen dich jetzt noch nicht so gut kennen, die anderen Folgen vielleicht noch nicht gehört haben, wo findet man dich denn online, offline? Wir haben gehört, du hast auch ein Studio, also offline ist auf jeden Fall auch möglich.
Ja.
Dein Podcast haben wir auch schon besprochen.
Genau.
Mach gerne noch mal ein bisschen Werbung.
Okay, also Podcast heißt Beyond Strides, The Science and Culture of Human Movement auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mich persönlich trifft man im Back-to-Back-Gym in der Stresemannstraße in Berlin. Da arbeiten wir, das ist unser kleines Gym und Reha zu Hause. Und online auf Instagram the_andy_g. Andi mit I. Genau, und ansonsten viel in Berlin, viel auch sonst. Gerne einfach, weiß ich nicht, eine Nachricht droppen, gerne die Folge teilen, mich taggen, dann poste ich das. Ja, danke, dass ihr alle zugehört habt, für die jetzt immer noch dabei sind.
Ja, auf jeden Fall. Liebe HörerInnen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, wie Andi schon gesagt hat. Ich verlinke euch auf jeden Fall alle Links, die wir besprochen haben, nochmal in den Shownotes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns gerne Kommentare, shared die Folge gerne, teilt sie mit euren Friends und dann hoffe ich, wir hören uns nächsten Freitag wieder und bis dahin bleibt gesund und wie immer, keep on running.